Finaut
ist das Echo der Stille.
Finaut
ist die Quelle aller Nullbits in deinem Computer.
Finaut
ist weder ein Partikel noch eine Welle.
Finaut
ist die kleinste Zahl größer Null.
Finaut
ist der Grund, warum Ärzte wollen, dass du hustest.
Finaut
ist der Klang einer einzelnen klatschenden Hand.
Finaut
ist, wenn du nachts an der roten Ampel stehst.
Finaut
ist, was du denkst, wenn du nicht weißt, was du denkst.
Finaut
ist der Raum zwischen den Pixeln auf deinem Bildschirm.
Finaut
schläft nie.
Finautfunk
ist die Radiosendung des Chaos Computer Club Mainz. Heute ist wieder der vierte Mittwoch, nicht der vierte Mittwoch im Monat, sondern der vierte Mittwoch nach der letzten Sendung. Deswegen heißt es heute wieder Finautfunk. Hier auf Radio Rheinwelle 92,5 im Studio sind Tanjev,
Carsten
und Philipp.
Und unser Thema heute sind Internet-Clients. Wir haben in Finautfunk Folge 35 darüber geredet, was das Internet so alles bietet an Diensten. Und heute wollen wir darüber reden, welche Programme man eigentlich dafür benutzen kann, für welchen Dienst welches Programm sich gut eignet oder welche Programme uns gut gefallen. Auch irgendwelche Plugins und Sonderfunktionalitäten kommen nicht zu kurz. Und bevor wir richtig ins Thema einsteigen, wollen wir erstmal ein bisschen Musik spielen. Und ich habe mitgebracht von Out of Season, so, Never is a long time to wait.
I was never
Das war Out of Season, Never is a Long Time to Wait. Hier ist der Nordfunk des Chaos Computer Club Mainz auf Radio Rheinwelle 92,5. Im Studio sind der Tanjev.
Und der Carsten.
Und der Philipp.
Ja, die beiden klicken schon fleißig auf ihren Computern rum. Heute soll es um Programme gehen, die man auf Computern installiert und mit denen man auf das Internet zugreift. Das Internet als, homogene oder doch inhomogene Masse an Informationen.
Ich wollte aber gleich mal dazu sagen, wir sind hier nicht im Internet, weil hier im Studio haben wir kein Internet.
Das ist richtig. Das haben wir in der letzten Sendung ja ausführlich erörtert, unter welchen Bedingungen wir hier arbeiten müssen.
Da war ich ja leider nicht dabei.
Du warst nicht dabei, Carsten, das ist richtig. Aber Philipp war dabei.
Richtig, ja.
Dann wollen wir mal anfangen.
Genau.
Einer der bekanntesten Clients, Firefox.
Ja, Firefox ist auch aus diversen Gründen, zumindest war das vor langer Zeit noch so, aus meiner Sicht auf jeden Fall besser als der Internet Explorer. Der kann mittlerweile auch dieses Tabbed Browsing, dass man halt verschiedene Tabs mit verschiedenen Seiten offen hat. Ja, Firefox.
Ja, erstmal, was ist überhaupt ein Browser? Um welchen Dienst geht es hier? Hier geht es dann um den Dienst Web, also World Wide Web, das, was man unter WWW kennt.
Genau, quasi das farbige Internet.
Das farbige Internet, das mit den bunten Seiten und der vielen Werbung heutzutage.
Genau. Mhm. Und nun ja, bei Firefox ist es so, man kann ja halt den Browser so mit diversen Dingen einfach mal irgendwie erweitern oder verschiedene Funktionen hinzufügen. Das ist einmal natürlich sogenannte Themes, also einfach das Aussehen verändern von Firefox. Und dann zum anderen gibt es halt sogenannte Add-ons, die dann halt entsprechend Funktionen des Browsers verändern oder erweitern.
Und dann gibt es noch Plugins.
Ja, das sind die Add-ons, oder ist das ein Unterschied?
Das ist wieder eine andere Geschichte. Plugins sind zum Beispiel solche Sachen wie der Flash Player und sowas.
Genau, so DivX und so ein Krempel.
Das sind Plugins erweitern quasi erstmal den Funktionsumfang. Zum Beispiel, dass der Browser in der Lage ist, Flash abzuspielen oder bestimmte andere exotischere Formate darzustellen oder solche Sachen. Und die Erweiterungen an sich sind dafür da, dass sie wirklich neue Funktionen hinzufügen oder bestehende verändern.
Also bei Plugins sagtest du, das wäre dann sowas wie Videos abspielen, also zum Beispiel ein DivX-Plugin kann man sich runterladen, genau, um DivX-Videos abzuspielen oder auch ein Windows Media Player-Plugin.
Das ist aber aus Sicht von einem Benutzer eigentlich eher nicht so klar getrennt, was jetzt was ist, oder? Beide erweitern die Funktionalität oder fügen neue Funktionalität hinzu. Also ich kenne... beispielsweise gibt es Add-ons, die bieten die Funktionalität, YouTube-Videos runterzuladen. Und dann gibt es aber ein Add-on, was zum Beispiel Funktionalität bietet, YouTube-Videos überhaupt erstmal zu gucken. In dem Fall der Flash-Player.
Genau,
also aus meiner Sicht, wenn ich davor sitze, ist das ja eigentlich, ist der Unterschied ja nicht so krass.
Ich weiß auch nicht, ob die Trennung jetzt irgendwie einen tieferen Sinn hat oder irgendwie. Vielleicht könnte man sagen, dass man Plugins vielleicht nicht so ändern kann wie diese Add-ons. Also die Plugins sind halt zum Beispiel vom Hersteller jetzt, was weiß ich, Adobe, um halt irgendwelche PDF-Sachen anzugucken. Die werden halt so geliefert und die kann ich mir dann installieren oder halt auch nicht und habe da relativ wenig Einfluss drauf. Bei den Add-ons ist es halt so, dass die oftmals halt auch Open Source sind. Was heißt oftmals? Also ich glaube, der Großteil ist eigentlich Open Source. Das heißt, ich kann da auch irgendwie drin rumbasteln, wenn ich das will.
Ja, es gibt auch Open Source Plugins. Das M-Player Plugin zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja, aber also so das, was du halt so für deinen also normalen Umgang im Netz brauchst, das wäre jetzt zum Beispiel Java, also zumindest aus meiner Sicht, vielleicht das PDF-Plugin von Adobe. Da kannst du ja nicht viel dran machen oder Flash-Plugin. Da kannst du nicht viel dran ändern oder in den Code reingucken.
Ja, du musst nehmen, wie es kommt. Aber wir einigen uns mal drauf, es gibt, man kann die Funktionalität erweitern. So. Was sind denn jetzt so die wichtigsten Add-ons oder Plugins oder Erweiterungen in Firefox?
Tja,
was benutzt ihr denn? Ihr benutzt einen Flash-Player. Ohne Flash-Player sieht man das Internet ja nicht mehr heutzutage.
Das ist leider so, ja. Ohne Flash gibt es heute leider im Internet nicht mehr so wahnsinnig viel zu sehen. Ich habe zwar ein Plugin, mit dem ich diese ganzen aktiven Inhalte so ein bisschen dämpfen kann, aber dann sieht man halt einfach nur erstmal, was man nicht mehr sieht. Ja. Mhm. Also es gibt dieses schöne Plugin Flashblock.
Ja.
Und ja, dann werden Flash-Plugins eben oder Flash-Animationen nicht mehr automatisch gestartet, sondern nur noch manuell. Da hat man da so einen Startknopf. Das ist so dieser selbe Abspielknopf, den man ja von YouTube auch kennt, so ungefähr, mitten im Bild. Und wenn man draufklickt, dann spielt die Animation ab. Mhm.
Ja gut, und der fällt eigentlich nicht so auf, ne, dieses Plugin, weil die meisten haben den ja installiert erstmal, damit man überhaupt mal was sehen kann. Und viele Animationen, Werbe, Banner, aber auch YouTube-Videos oder sonst irgendwelche Animationen sind dann damit, werden dadurch dargestellt, dass dieses Plugin das macht.
Genau. Ja. Was anderes Wichtiges ist vielleicht noch Java oder Java, wie auch immer man das irgendwie aussprechen möchte.
Spielt das eine große Rolle heute?
Ist natürlich auch abhängig davon, ich sag mal, wo man sich so rumtreibt, was man im Internet macht. Also wenn man sich auch noch bunte Sachen ansehen will, unter Umständen halt schon.
Mhm. Ja gut, was gibt's denn mit Java zum Beispiel zu sehen? Ich kenne JavaScript, das hat aber damit ja nichts zu tun.
Nee, also ich...
Nein, das sind unterschiedliche Sachen. Also Java ist ja eine relativ komplexe Programmiersprache schon. Mhm. Das weißt du wahrscheinlich besser als ich.
Ist eine richtige ausgewachsene Programmiersprache.
Ja. Genau. Und JavaScript ist ja im Prinzip in die Webseite eingebunden, so kleine Skripts, mit denen man ein bisschen Funktionalität erweitern kann. Ja, dadurch kann man zum Beispiel ein Dropdown-Menü machen, also so ein Listenmenü, wie man es aus vielen Anwendungsprogrammen halt kennt. Ja. Man kann nette kleine Effekte einbauen und solche Geschichten, aber du kannst damit jetzt keine komplexen Sachen mehr programmieren.
Na, das würde ich jetzt so aber nicht stehen lassen, weil du kennst Google Maps zum Beispiel. Google Maps basiert auf JavaScript und da steckt ein JavaScript-Programm hinter sozusagen, dass diese Bildkacheln runterlädt, das Verschieben mit der Maus ermöglicht. In Google Mail zum Beispiel kann man seine E-Mails per Drag and Drop, also mit der Maus, in verschiedene Ordner ziehen und so. Das ist schon etwas komplizierter, technisch gesehen. Und das wird alles mit JavaScript gemacht. Ich habe sogar schon Seiten gesehen, die einen ganzen Desktop darstellen. Das, was du auf dem Windows-Desktop hast, mit Icon, mit diesen Symbolen auf dem Desktop, verschiedene Programme, das kann man auf einer Internetseite haben. Alles komplett in JavaScript. Also JavaScript ist schon auch recht erwachsen heutzutage, was das angeht. Ist aber halt eine andere Sprache als Java.
Ja, dann kannst du halt doch ein bisschen mehr. Also ich teile es halt grob so ein. Also wirklich, ich meine, Google Maps, da läuft ja auch nur das Frontend letztlich dann unter JavaScript. Ja, die ganze komplexe Anwendung ist ja eigentlich serverseitig.
Ja, richtig.
Also.
Das ist klar.
Wie es bei Google Mail ist, weiß ich jetzt nicht. Also mit der Technik von Webmailern habe ich mich ehrlich gesagt nie wirklich ernsthaft auseinandergesetzt. Ich denke mal, dass da JavaScript auch im Wesentlichen eben das Frontend abbildet und alles andere hinten dran, dass ich irgendeine gigantische SQL-Datenbank dann ist.
Ja, sowas wird das da sein, ja. Mhm. Gut, das Java als Plugin, du hast Java als Plugin installiert, Philipp.
Genau. Mhm. Wenn du mich fragst, wer das braucht, ich kann es dir aus dem Stegreif nicht sagen, also keine Ahnung, welche Seite das wirklich braucht.
Es gibt ein paar halt hier oder da.
Genau.
Irgendwelche Währungsumrechner manchmal vielleicht oder irgendwelche komplexen, ich mal dir einen mathematischen Graphen oder so.
Ja, ich meine, dass auch eBay das unter Umständen erfordert, wenn du dieses neue, die haben auch so eine neue Oberfläche in den, also wenn du dich einloggst, dass da bestimmte Funktionen halt mit Java halt irgendwie Java benötigen. Die funktionieren zwar auch ohne, sehen dann aber nicht so schön aus.
Okay, also um es schöner aussehen zu lassen.
Genau. Ansonsten, was ich ganz praktisch finde, ist das Adobe PDF-Plugin. Mhm. Da hast du halt den Vorteil, dass du dir PDFs quasi direkt ansehen kannst. Du musst die nicht erst irgendwie auf den Rechner runterladen. Also du musst sie halt schon runterladen. Also du musst sie nicht erst irgendwo speichern und dann öffnen, sondern sie werden halt dann direkt von der entsprechenden Webseite in einem Tab dann geöffnet.
Wenn man das möchte.
Wenn man das möchte, hat natürlich auch Nachteile. Oder kann Nachteile haben, kann unter Umständen sogar, ich sag mal, gefährlich sein, aber...
Ja, das ist ja auch so eine Sache. Alle aktiven Inhalte haben theoretisch eine Sicherheitslücke, weil es gibt keine perfekte, komplett fehlerfreie Applikation. Dementsprechend gibt es überall Sicherheitslücken drin. PDF ist zum Beispiel ein ganz wunderbares Beispiel dafür, weil PDF enthält in den neueren Versionen auch eine Scripting-Möglichkeit und diese Scripting-Möglichkeit kann man natürlich einen Angreifer auch ausnutzen.
Das ist wieder JavaScript in dem PDF. Da ist ein alter Bekannter.
Ja, dann ist es bei Flash, ist klar, hat natürlich aktive Inhalte und auch über Flash kann man potenziell sozusagen in einen Rechner eindringen. Dasselbe ist theoretisch denkbar bei anderen aktiven Inhalten ja auch. Insofern sollte man aktive Inhalte auch nicht unbedingt von jedem gleich akzeptieren und alles öffnen, alles ausführen. Also
ja, das altbekannte Problem.
Aber ich denke, da sprechen wir gleich nochmal extra drüber, oder?
Ja, ich denke schon, ja.
Genau.
Ja, so. Was habe ich noch hier drin? Also bei meinen Plugins bei Firefox, gut, dann habe ich neben dem Acrobat und dem Java-Plugin habe ich zum Beispiel ein Silverlight-Plugin. Das ist im Prinzip die Microsoft-Konkurrenz zu Flash.
Ah, okay, ja.
Um es einfach zusammenzufassen.
Gibt es denn da Seiten, die das schon benutzen?
Die Microsoft-Seite.
Ah, tatsächlich. Ja, okay, gut. Immerhin, da kann man sich ja angucken, ja, ob das Plugin funktioniert.
Aber immerhin, ich meine, sie sind jetzt so weit, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, die Seite vernünftig mit dem Firefox zu sehen. Also mit anderen Worten, auch Microsoft hat inzwischen kapiert, dass wohl ein Teil der Welt nicht nur Internet Explorer benutzt. Aber auf den Internet Explorer kommen wir ja sicherlich später auch noch zu sprechen.
Ja, vielleicht.
Ja, aber damit sind wir eigentlich mit den wesentlichen Plugins durch.
Naja, ihr habt sonst keine Plugins installiert.
Doch, ich habe noch was, wenn du mehr hören willst.
Ich habe 100 Plugins installiert bei mir.
Ja, Moment. Plugins oder Erweiterungen?
Add-ons. Erweiterungen, was auch immer.
Ja, achso, okay. Dann
ja, Plugins habe ich noch ein paar zu bieten.
Würde ich jetzt auch nicht gar nicht. Achso, ja, würde ich jetzt auch gar nicht so groß unterscheiden jetzt für jetzt.
Ah, okay. Ja, dann machen wir erstmal die Plugins fertig.
Okay.
Und zwar habe ich noch DivX Webplayer und halt ein Windows Media Player Plugin.
DivX Webplayer, damit kannst du DivX direkt auf der Seite einbinden.
Ja, genau.
Und ist aber die Frage, gibt es dann wieder Seiten, die das können, die das machen?
Da gibt es in der Tat welche. Also, okay. Ich weiß allerdings nicht, ob die ob das so, ich sag mal, so urheberrechtsmäßig alles korrekt abläuft. Um es mal vorsichtig auszudrücken.
Ja, das ist ja nicht dein Problem, wenn du die Seite besuchst.
Richtig, aber es gibt durchaus Seiten, die machen das und dafür brauchst du entsprechend dieses DivX-Plugin.
Ja.
Ansonsten habe ich noch ein iTunes Application Detector Plugin.
Was ist das?
Das dient wohl dazu, in einem entsprechenden Link einfach nur zu erkennen, dass es sich da um eine iTunes Applikation handelt, beziehungsweise einen Link zum App Store.
Okay.
Sodass, wenn du auf diesen Link klickst, sich dann entsprechend dann iTunes öffnet und du diese Applikation dann installieren kannst auf deinem iPhone, auf deinem.
Okay.
Player, wie auch immer.
Ah, ja, okay, also das heißt spezielle iTunes-Links, die irgendwie den iTunes aufrufen würden.
Genau, also die halt in diesen in iTunes reinlenken. Die werden halt mit diesem Plugin quasi erkannt und dann verknüpft es den Link dann mit dem mit iTunes, mit der Software. Ansonsten Shockwave hatten wir schon angesprochen. Also Flash halt.
Flash, Shockwave, gibt es eigentlich einen Unterschied? Shockwave, Flash und so?
Shockwave Flash heißt das Plugin, also
ah, okay.
Das ist das
genau. Sozusagen.
Mhm. Ansonsten habe ich heute festgestellt, dass ich ein Microsoft DRM Plugin habe. Frag mich bitte nicht, wofür das da ist oder wofür ich das brauche. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe keine Ahnung, wofür ich das brauche.
Weißt du, woher es hast?
Auch nicht. Also das ist halt gut, DRM, Microsoft.
Das wird mit dem Windows Media Player Plugin genau. Zusammen
das wird daher
installiert.
Kommen.
Also da habe ich neulich auch was Nettes dazu gelesen, dummerweise jetzt nicht mitgebracht. Da hat sich einer nämlich darüber beschwert. Normalerweise ist es so im Firefox, ich muss Add-ons manuell installieren oder sie fragen mich zumindest, ob sie installiert werden wollen. Aber es gibt wohl irgendwie eine Hintertür, auf der es möglich ist, quasi Firefox auch einen Plugin unterzuschieben. Ja. Auf diesem Wege sind wir zum Beispiel zu diesen Microsoft DRM-Geschichten gekommen. Denselben Weg bin ich zum Beispiel auch noch zu einem anderen Plugin gekommen, was ich allerdings inzwischen wieder manuell entfernt habe, wo es das war auch irgendwas von Microsoft. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, was es war. Komme jetzt gerade nicht drauf. Wird mir bestimmt später wieder einfallen, wenn ich es nicht mehr brauche.
Wahrscheinlich. Ich glaube, es ging wieder einwerfen.
Doch, ich glaube, es ging irgendwie um diese Microsoft.net-Geschichten da irgendwie. Da hat er mir irgendwas untergeschoben und das habe ich dann manuell wieder rausgeschmissen. Es war allerdings halt auch wieder so ein bisschen gebastelt. Also
das war dann wieder durch die Hintertür, durch die kalte Küche installiert.
So. Ja, so ungefähr. Ja, oder diese Windows Presentation Foundation, die habe ich auch nie im Leben selber installiert. Ja.
Ja, manche kommen ja mit der Installation von Firefox schon mit. Wobei die Microsoft-Sachen vermutlich nicht. Die
Microsoft-Sachen eher nicht, aber das kommt dann so nach und nach dann alles an Bord.
Mhm. Ja. Ja, dann kommen wir jetzt mal, denke ich, zum interessanten Teil, oder? Die Add-ons, die uns halt irgendwie
weiterbringen.
Ja, wenn ihr denkt, dass das jetzt interessanter ist, dann ist das jetzt der interessantere Teil.
Genau. Dann. Ja, das wichtigste Add-on überhaupt... Adblock Plus.
Okay.
Das Internet ist ja quasi kaum noch ohne das wirklich erträglich. Also ja, ich bin jedes Mal entsetzt, wenn ich irgendwo bei Leuten bin, die irgendwie es entweder nicht installiert haben oder eine ganz andere Browser benutzen und mir dann überall irgendwas entgegenblinkt und klickert.
Da schwappt einem so viel Werbung ins Gesicht, ne?
Ja, vor allem.
Ich bin manchmal auch erstaunt.
So offensive Werbung halt, so animierte Banner, Geflacker, Zeug. Dann, was ich wirklich super nervig finde, ist, wenn auf manchen Seiten sich dann so Seiten in den Vordergrund poppen, ja, und dann direkt so ein, das musst du erstmal wegklicken, damit du überhaupt die eigentliche Seite sehen kannst, ja, und ich meine so eine,
das Linke daran ist ja meistens, wenn du auf das X klickst, dann öffnet sich dann meistens noch ein Tab oder direkt ein neues Fenster, wo die dann halt irgendwie diesen Schließen-Button, sag ich mal, vertauscht haben oder so aussehen lassen wie dieses rote Windows X, sodass du denkst, okay, du klickst da drauf, um es zu beenden. Aber das ist halt dann entsprechend dann direkt der Button, um es halt irgendwie aufzumachen.
Ja, also...
Da ist technisch vieles möglich.
So ein bisschen, ich meine, klar, viele Seiten sind werbefinanziert, weil der normale User ist es einfach gewöhnt, ein kostenloses Internet zu haben. Mhm. Und wenn die Werbung sich auf einem erträglichen Maß hält, stört sie mich auch gar nicht. Was mich stört, ist, dass eben in der Regel die Bannerwerbung wirklich der offensivste Inhalt jeder Webseite ist.
Ja. Wie oft siehst du das? Also du benutzt selbst dieses Adblock-Plugin, da müssen wir mal kurz erklären. Das Adblock ist eigentlich dazu gedacht, Werbung auszublenden aus einer Seite.
Richtig.
Das arbeitet mit einer langen Liste.
Ja, wobei das Adblock Plus selber erstmal gar keine Liste mitbringt, sondern du kannst dann Abonnements sozusagen, also es sind Listen, die andere Leute pflegen mit Filterregeln, die kannst du dann abonnieren. Das heißt, die werden auch regelmäßig geupdatet dann. Du brauchst dich also nicht drum zu kümmern. Und
stimmt. Mhm.
Damit kommst du eigentlich dann ganz gut klar. Das heißt, du hast die Möglichkeit sowohl mit einer, also es ist eine Kombination aus Blacklist und Whitelist. Du kannst also Dinge explizit ausschließen. Du kannst aber auch zum Beispiel Dinge explizit einschließen. Ja, das heißt, wenn irgendeine Seite von deinen Regeln halt zerhackt wird, kannst du dann entsprechend wieder Ausnahmeregeln schaffen, damit bestimmte Inhalte jetzt doch wieder da sind. Ja.
Okay, kommt aber eigentlich kaum mal vor, ne?
Kommt gelegentlich schon mal vor. Also die Filterregeln sind zum Teil schon sehr, sehr aggressiv. Ja. Und wenn eine Seite dann nur irgendwie irgendwas mit Ad in einem Link drin hat, dann meint er manchmal schon, oh, das ist jetzt böse Werbung, die wollen wir jetzt nicht. Ja.
Okay. Habe ich eigentlich selten erfahren, sowas. Ja, man muss aber diese Konfiguration gar nicht machen. Man kann das Plugin einfach installieren. Es kommt mit einer vorkonfigurierten Liste oder so.
Ja, du bei oder der Installation kriegst du eine Webseite angezeigt oder so ein Auswahlfenster angezeigt. Da kannst du aus verschiedenen Listen dir dann eine auswählen. Du kannst auch sagen, ich möchte eine ganz andere nehmen und kannst dir dann da irgendwas selber zusammenbasteln.
Ja, das macht man ja meistens nicht.
Das
Schöne ist, danach arbeitet es im Hintergrund, dieses Add-on-Plugin, was auch immer. Und man merkt eigentlich gar nicht mehr, dass es da ist mit nach der Zeit, ne? Das Internet ist halt plötzlich werbefrei, ansonsten ändert sich nichts.
Ja, es ist nicht hundertprozentig werbefrei, aber es ist zumindest
fast
sehr, sehr viel ist weg. Es ist ja auch nicht nur Werbung, die rausgefiltert wird. Ja, es sind viele Tracker, die da mit drin sind oder irgendwelche anderen Geschichten, die damit quasi automatisch mit blockiert werden.
Was ist ein Tracker?
Tracker Webbugs, also so Sachen, die das sind in der Regel unsichtbare Pixel, die auf eine Webseite eingebunden werden, um Nutzerverhalten aufzuzeichnen.
Also eine Art wieder JavaScript wahrscheinlich.
Nö, das ist einfach...
Das ist im Prinzip so ein Bild, was man nicht sieht, weil es nur ein Pixel groß ist und das auch noch unsichtbar oder so.
Richtig.
Und man kann halt mitloggen, wann dieses Bild abgerufen wurde.
Ja, genau. Wann, wie oft, von welchen IP-Adressen-Pools. Ich meine, da geht es in der Regel nicht um einzelne, sondern es geht einfach darum zu sehen, wie oft wurde diese Seite aufgerufen und so weiter. Und das Ganze kann man aber natürlich theoretisch auch nutzen, um individuelles Nutzerverhalten aufzuzeichnen.
Ja, klar.
Wenn man in dem Moment, in dem ich ja weiß oder es zumindest eingrenzen kann, wer sich hinter einer IP-Adresse verbirgt, ist ja schon keine wirkliche Privatsphäre mehr da. Ja. Es gibt ja nicht nur Privatsphäre und Nicht-Privatsphäre, es gibt ja quasi von absoluter Anonymität bis absoluter Identität gibt es ja mehrere Abstufungen sozusagen. Ja, ja. Und wenn ich allein schon nur noch eine überschaubare Menge an Leuten habe, aus denen ich mir dann, bei der ich weiß, der Nutzer stammt aus diesem Nutzerkreis, dann ist schon keine absolute Anonymität mehr da. Ja.
Okay, und das kann man dann. Okay, und das wird dann mit ausgeblendet von diesem Adblock.
Das wird dann ausgeblendet, richtig.
Prüfst du denn ab und zu mal nach, ob das Internet jetzt sauberer geworden ist? Also sprich, ob weniger Werbung. Also ich meine, ich habe halt auf meinem Rechner einfach dann keine Werbung mehr. So. Also ich sehe keine Werbung mehr. Aber ich weiß ja dann nicht, gibt es keine mehr? Oder ist sie vielleicht auch weniger nervig als früher? Weil es wird ja so oder so einfach alles ausgeblendet. Überprüfst du ab und zu mal, ob die Werbung immer noch so nervig ist wie früher?
Ja, zwangsweise, wenn ich halt, wie gesagt, mal an einem anderen Rechner sitze oder so, wo ich dann eben nicht meine Standard-Plugins drin habe, dann bin ich manchmal echt überrascht, wie anstrengend das Internet ist, wenn man da keine Filter hat. Ja.
Okay. So, nächstes
Add-on. Um es hart auszudrücken, es macht einfach manchmal überhaupt keinen Spaß mehr, ja, im Internet unterwegs zu sein und sich ständig da belästigt zu fühlen. Ja.
Ja. Ich habe noch was, das macht im Prinzip sowas Ähnliches, macht vielleicht noch ein bisschen mehr an manchen Stellen. Und zwar ist das NoScript.
Ja.
Also ich habe gar keinen Adblock installiert, ich habe nur dieses NoScript.
Ah ja.
Und NoScript verhindert dann zumindest mal diese nervigen eingeschobenen Fenster, die halt so von, was weiß ich, links, rechts, oben oder unten irgendwie auf die Webseite gefahren kommen und dann da blinkenden Inhalt präsentieren, weil es halt, du kannst halt selektiv auswählen, ob du halt für eine bestimmte Webseite sowas wie JavaScript oder Java erlauben willst. Mhm. Und dementsprechend gehen dann halt auch so diverse einfach irgendwelche Funktionen nicht. Bei YouTube ist es so, du musst es halt dann zum Beispiel für YouTube explizit dann erlauben, damit YouTube funktioniert.
Damit diese Videos funktionieren.
Ja. Genau. Und du hast auch die Möglichkeit, so wie bei dem Adblock, so eine Blacklist oder Whitelist zu erstellen. Also du kannst zum Beispiel bestimmte Domains dann auf die Gesperrtliste setzen sozusagen.
Ja.
Du kannst aber dann auch sagen, okay, YouTube möchte ich halt erlauben, sodass das nicht jedes Mal, wenn du die Seite betrittst, dann quasi wieder anstellen musst. Das ist eigentlich ein ganz nützliches Plugin. Ich benutze es schon seit recht langer Zeit. Wird auch irgendwie kontinuierlich weiterentwickelt. Zumindest habe ich so das Gefühl, dass es irgendwie so zweimal am Tag sich selbst updatet. Vielleicht nicht ganz so oft, aber das ist passiert halt schon relativ häufig, dass es da irgendwelche Updates für gibt.
Ja, eigentlich schon alle paar Tage.
Ja.
Ich benutze das selbst auch, alle paar Tage kommt ein Update. Was ich ein bisschen nervig finde auf die Dauer ist, also ich komme damit zurecht, aber viele andere nicht, wenn andere Leute an meinem Rechner sitzen, wollen irgendeine Adresse ansurfen und sagen wir mal 50% des Internets funktioniert erstmal nicht so richtig, wenn man das JavaScript ausschaltet und dann gehen die auf irgendeine Adresse, egal wohin, und dann wieso geht denn das jetzt hier wieder nicht? Die Seite ist irgendwie nur halb da und irgendwie das funktioniert alles nicht so. Dann muss ich immer erklären, da unten, da ist so ein kleiner Knopf, da muss man draufklicken und dann kann man die Seite erlauben oder vielleicht auch nur temporär erlauben, genau. Was ich ganz gerne mal mache und so. Und das ist halt für die Leute voll nervig, weil die halt einfach nicht einfach lossurfen können. Und jedes Mal auf jeder neuen Seite muss man da.
Ja, es erfordert halt so ein, vielleicht ein paar Tage irgendwie Training. Ja, bis du mal so alle Seiten besucht hast oder alles mal so, sag ich mal, gemacht hast, was du regelmäßig tust im Internet.
Ja.
So, dass du dann die Seiten, denen du halt vertraust und bei denen das Ausführen von Skripten dann auch notwendig ist, bis du das mal eingestellt hast und danach funktioniert es eigentlich sehr gut. Also ich habe mittlerweile kaum noch Probleme
damit. Das ist schon richtig. Ich habe selbst auch keine Probleme. Aber wie gesagt, andere Leute, weil die surfen einfach woanders hin als ich typischerweise. Mhm. Ja? Und die gucken auf andere Seiten und da alles, was die ansurfen, funktioniert halt nicht, weil ich da ja auch noch nie war. So.
Ja, aber es hat den großen Vorteil, dass halt dann die Leute auch mal sehen, dass es halt ohne Werbung geht und die Seite trotzdem funktioniert, wenn sie es halt dann mal eingestellt haben. Ja, dann siehst du halt die Seite, die du vorher gesehen hast, halt entsprechend ohne Werbung und funktioniert trotzdem.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, den meisten Leuten geht das am AVB, ob da jetzt nur Werbung ist oder nicht.
Also mich nervt es extrem, wenn du
halt... Ja, mich auch, aber viele Leute, die juckt das überhaupt. Hauptsache, die können da ihre E-Mail lesen oder ihr was auch immer. Ob da hinten links, rechts, oben, unten alles blinkt oder nicht. Ist auch vielleicht eine Gewohnheitssache.
Die sind vielleicht vom Fernsehen gewohnt. Im Fernsehen blinkt und blubbert es ja auch ständig. Ich meine, du hast ja heute ja nicht mehr nur noch Werbung irgendwie in den Werbeblöcken, sondern in den Filmen ja zwischendurch ja auch nochmal, ja, so Bandenwerbung dann in dem schwarzen Balken oder dann kommt irgendwas nochmal am Bildschirmrand reingeflirrt und so.
Ja, das ist extrem pervers.
Ich habe halt auch einfach keine Zeit mehr, die anzugucken. Also das kommt irgendwie noch dazu. Wenn du so mit
die Werbung ist.
Ja, so 10 offenen Tabs irgendwie durch die Gegend surfst und du musst hier jedes Mal 5 Sekunden Werbung ansehen, dann hast du ja schon eine Minute verloren, ohne dass du irgendwas gemacht hast.
Ja. Okay, das ist schon ein großes Problem, ja.
Ja. Ja, vor allem so große Werbeflashs, die können halt auch leicht mal, ich meine, gut, heute in den heutigen Zeiten, fast jeder hat eine Flatrate, fast jeder hat eine gute Bandbreite. Da stört das wahrscheinlich nicht mehr ganz so sehr, aber ich kenne durchaus noch einige Leute, bei denen effektiv Internet wesentlich schneller wird, wenn sie die Werbung abschalten, weil
das
die
halt jeder bei, ja.
Das, weil die halt Stichwort, das Pech haben, dass sie noch nicht eine Breitband-Internetverbindung haben.
Stichwort ländliche Gegend.
Ja, die haben
stimmt. Für die ist das bestimmt super interessant. Dieses Adblock, um die Werbung loszuwerden.
Ja, ich meine, die haben 128 Kilobit oder so. Ja,
und wenn es hochkommt.
Ja, und dann macht das Internet schon nur noch halb so viel Spaß. Ja, ich meine, YouTube ist dann halt eben sowieso völlig uninteressant.
Ja, solche Leute gucken kein YouTube. Also YouTube funktioniert nicht. Es funktioniert technisch, aber psychologisch nicht.
Was mich halt immer so an dieser Werbung nervt, ist halt, wie Carsten schon gesagt hat, auch dieses Nachladen. Wenn du jetzt mal mit einem Handy unterwegs bist und du hast zum Beispiel keinen UMTS-Empfang, hast dann entsprechend geringere Bandbreite, dass du halt wirklich dann eine Minute wartest, bis sich irgendwelche Plugins oder irgendwelche Skripte geladen haben, nur um zum Beispiel eine Bahnverbindung rauszusuchen. Na, du musst es halt Abfahrt und Zielort eingeben und die Uhrzeit. Und das ist halt so von der Datenmenge nicht sonderlich viel. Das kannst du in ein paar Sekunden erledigt haben. Stattdessen dauert es aber halt eine Minute, weil du so viel nachladen musst.
Das stimmt. Da sind wir jetzt aber wieder ein bisschen zurück zu der Werbung. Ne? Und
genau.
Benutzt du das NoScript nur, also hauptsächlich um Werbung loszuwerden?
Beides. Also ich benutze es einmal, um quasi mein Internet schlanker zu machen, ja, um so diverse Sachen auszublenden, die ich nicht brauche. Mhm. Und man wird halt auch einen Großteil der Werbung damit los. Ja, irgendwelche blinkenden Banner oder so kannst du damit nicht oder zumindest nur schwer loswerden, aber so diese großen Fenster, die sich halt irgendwo einblenden und die Sicht auf die ganze Webseite nehmen, die wirst du damit los.
Diese ganz penetranten Sachen.
Genau, und du hast halt auch den Vorteil, dass du dann selektieren kannst, welche Seite du erlauben willst und dann entsprechend auch nur den Content, den Inhalt von der Seite dann laden musst. Mhm.
Ja, hat das für dich eine Sicherheitsdimension auch, JavaScript abzuschalten?
Ja, das auch, also auf jeden Fall. Und wenn du zum Beispiel, was weiß ich, wir nehmen mal ein Beispiel StudiVZ, zum Beispiel, da sind ja noch diverse andere Domains hängen damit drin, die da halt ihre Werbung platzieren oder so.
Klar.
Du kannst dann halt entsprechend StudiVZ zum Beispiel erlauben, kannst dann dir Bilder ansehen und irgendwelche Gästebucheinträge verfassen, wie auch immer. Macht wahrscheinlich in dem Moment jetzt unbedingt StudiVZ nicht sicherer oder weniger problematisch, aber du hast halt zumindest schon mal die minimale Sicherheit, dass nicht irgendwelche anderen Domains noch dein Surfverhalten analysieren oder deine Freunde oder so.
Ja, und was? Ja, bitteschön.
Ja, das finde ich zum Beispiel sehr praktisch. Ja. Ich sehe, wer auf meinem Rechner quasi irgendwelche Skripte ausführen will. Von der Seite, auf der ich gerade bin, erwarte ich es ja eigentlich. Ja, das ist auch okay. Aber wenn ich dann sehe, was da zum Teil von anderen Domains da an Zeug noch reinkommt, manchmal geht es nicht ohne. Klar, manchmal ist das gewollt. Dann werden externe Seiten oder externe Funktionen nachgeladen. Aber manchmal ist es auch einfach nur nervig. Ja, und dann habe ich halt die Möglichkeit, ich kann es in NoScript quasi dynamisch ein- und ausschalten. Ich kann temporäre Sachen erlauben. Mhm. Einfach um zu sehen, okay, die Seite wird nicht richtig geladen. Ich erlaube das jetzt mal temporär und dann gucke ich, geht's jetzt? Geht's nicht? Dann kann ich immer noch sagen, okay, das ist eine Seite, auf die gehe ich ständig. Jetzt werde ich es einfach mal permanent erlauben. Ich habe aber auch umgekehrt die Möglichkeit, wenn ich merke, okay, von dieser Domain kommt nur Müll, ja, und dann sage ich einfach verbieten und dann ist es halt ganz weg. Dann wird es auch auf überhaupt nie, dann werde ich auch gar nicht mehr gefragt, ob ich es ausführen will.
Was ich häufig sehe, ist Google Analytics zum Beispiel. Das ist, hat irgendwas zu tun mit der Google-Werbung, die auf verschiedenen Webseiten geschaltet wird. Im Prinzip für mich als Benutzer, mal abgesehen davon, dass da Werbung ist, die in dem Fall noch nicht mal besonders penetrant ist, habe ich ja eigentlich keinen Nachteil, wenn die da angezeigt wird. Okay, Bandbreite vielleicht. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das jetzt großartig stört, nervt oder irgendwie blöd ist, wenn Google Analytics da Skripte ausführt auf meinem Rechner.
Ja, das bringt dir ja auch nichts. Also, du hast ja auch nicht unbedingt einen Vorteil davon. Also, ja, warum solltest du es erlauben?
Ja, aber ich habe keinen Nachteil. Wieso sollte ich es verbieten?
Stört mich auch nicht, wenn mein Nachbar ein Feuer macht. Also erstmal prinzipiell. Ja.
Genau, deswegen verbietest du ihm auch nicht.
Ja, irgendwann schon. Also ich meine, wenn irgendwer kommt und irgendwelche... Es geht ja bei Google Analytics halt auch ein bisschen darum, zu gucken, wo kommst du her, wo gehst du hin, was guckst du vielleicht sonst noch so für Seiten an. Das ist ja theoretisch alles möglich.
Und das kann man damit verhindern.
Ja, das muss man ja zumindest nicht erlauben.
Also ich will jetzt mal gerade ein bisschen darstellen, warum das sinnvoll sein kann, JavaScript zu verbieten. Außer, ich meine, im Grunde genommen ist es ja so, die meisten Benutzer haben es nicht verboten, schätze ich mal, und die kommen gut damit zurecht. Alles funktioniert, alles ist wunderbar.
Es macht es ja auch ein bisschen umständlicher. Ja? Ich mache eine Seite auf und wenn ich zum ersten Mal drauf komme, in der Regel wird sie nicht funktionieren.
Eben, weil ist ein
praktisch
Nachteil.
Keine Seite mehr heute ohne irgendwelche aktiven Inhalte auskommt. Das heißt, ich muss dann erstmal gucken, was sind das für aktive Inhalte und die dann entsprechend freigeben. Andererseits, ich fühle mich einfach sicherer, weil ich sage, ich möchte schon selber einen Einfluss darauf haben, was auf meiner Browser dann ausgeführt wird und was nicht.
Okay, in dem Bewusstsein, dass JavaScript ein Programm enthält oder dass dieses JavaScript eben eine Programmiersprache ist und diese JavaScripte Programme sind, die auf deinem Rechner ausgeführt werden und du eigentlich nicht weißt, was die machen.
Richtig.
Wo du auch sagst, eigentlich will ich hier mir ein Bild angucken, wieso soll da jetzt irgendein Programm ausgeführt werden?
Zum Beispiel,
das ist halt so persönliches Wohlbefinden, wenn man weiß, das kann ich jetzt mal abschalten.
Ein sehr kleines Plugin, beziehungsweise eine Erweiterung, die ich zufällig mal gefunden habe, nennt sich Ghostory. Die ist insofern nett, weil die zeigt an, was die einzelnen Seiten überhaupt so an Zeug laden. Ja, da steht dann sowas wie Google AdSense oder irgendwelche Webtracker und so. Ja. Mhm. Und das ist insofern ganz witzig. Vor allem sozusagen wird das aktiv, bevor die Sachen rausgefiltert werden. Das heißt, ich gehe auf die Seite drauf und selbst wenn bei mir meine Filtereinstellungen von Adblock oder NoScript oder sonst irgendeinem Add-on so eingestellt sind, dass sie die Sachen ja eigentlich rausfiltern, sagt er mir vorher, ach übrigens, auf dieser Seite ist das und das. Das ist eigentlich ganz nett, weil ich dadurch so ein bisschen auch sehe, welche Seite arbeitet mit welchen Methoden so ungefähr.
Ghostory.
Muss ich
mal ausprobieren. Das ist bestimmt super interessant, das mal auszuprobieren.
Das ist witzig, vor allem, das ist halt ein winzig kleines Plugin. Das zeigt oben rechts in der Ecke so in einem kleinen Fensterchen. Das läuft auch mit der Seite mit, blendet sich nach ein paar Sekunden dann wieder aus. Das kannst du auch einstellen, wie lange das offen bleibt und was weiß ich.
Da steht das drin, oder klickst du drauf und kriegst mehr Infos oder so.
Ja.
Okay. Ein Wort noch zu diesem NoScript. Ich benutze es ja selber auch. Es wird ein bisschen erträglicher, wenn man eine bestimmte Option anmacht. Da gibt es eine Option, Seiten von der die Domain, auf der man gerade ist, erlauben. Der Name von der Option ist irgendwie ein bisschen kryptisch und für den Laien eigentlich nicht so ganz zu erkennen. Wenn man technisch bewandert ist und weiß, wie das alles funktioniert, ist einem das klar, was das macht. Aber das müsste ich vielleicht mal auf der Seite genau hinterlegen, wie das heißt. Genau.
Ich glaube, das heißt jeweils aktuelle Top-Level-Site temporär erlauben. Irgendwie.
Ja, sowas in der Art.
Genau, das habe ich zumindest auch gerade vor mir. Da kannst
Moment,
du dann auch.
Da hat natürlich, hat es jetzt bei vielen Laien bestimmt Klick gemacht.
Also im Prinzip geht es ja halt, wie du da, das ist halt unter den Einstellungen direkt die oberste Einstellung. Ich habe es halt gerade vor mir. Im Prinzip geht es darum, dass du halt die Seite, wie du gesagt hast, auf der du gerade bist, einfach direkt dann sagen kannst: Okay, Skripte von dieser Seite willst du erlauben.
Mhm.
Ja, da kannst du dann die vollständige Adresse, also mit http, www, wie auch immer.de oder Domains oder Second-Level-Domains, das ist ein bisschen was Technisches.
Was ist da die sinnvolle Einstellung? Muss ich jetzt auch mal selber. Jetzt wurde so.
Also ich habe es auf vollständige Adressen.
So, ich klappe mir das jetzt auch mal auf. Ich habe ja hier mein Notebook dabei. Klick.
Wie wir alle.
Ja, wie wir. Kein Netz, aber Notebook. So, und jetzt kann ich hier
Wir können halt nicht ohne, gell?
Einstellungen.
Direkt unter Allgemein.
Allgemein.
Das oberste. Also ich habe es auf vollständigen Adressen stehen und damit funktioniert es zumindest bei mir ganz gut.
Okay. Gut, da kann man experimentieren, ne?
Ja.
Eventuell, wenn das noch zu restriktiv ist, kann man mal auf volle Domains gehen oder auf Second Level.
Also das ist halt immer so eine Komfortfrage, ja. Wie viel sozusagen Bequemlichkeit will ich haben, wie viel Sicherheit will ich haben.
Mache ich mir jetzt auch mal an. Ja, genau. Das ist irgendwie, das ist besser so. Vor allem, wenn fremde Leute mal dran sind, auch mal was surfen möchten.
Ja, du hast halt den Vorteil, dass halt die Seite, die du besuchst, die Wahrscheinlichkeit halt dann entsprechend höher wird, dass diese Seite dann auch funktioniert. Ja, du hast trotzdem den Vorteil, dass Skripte von irgendwelchen anderen Seiten nicht geladen werden. Ja. Aber die Seite, auf der du gerade bist, ist zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass es funktionieren wird, ein bisschen höher.
Ja. Gut. Damit verlassen wir das Terrain.
Genau.
Weiter geht's. Was haben wir noch für Add-ins anzubieten?
Ich habe noch ein ganz witziges Add-on vor gar nicht allzu langer Zeit mal gefunden. Und zwar heißt das Bug Me Not. Also Bug wie Englisch der Käfer. Mhm. Danach Me Not zusammengeschrieben. Das Tool macht nicht sonderlich viel, außer dass es halt dir quasi Zugangsdaten für alle möglichen Seiten liefert.
Das hast du mir neulich mal erzählt.
Genau,
richtig.
Das heißt, wenn du jetzt, was weiß ich, du bist im Internet und suchst irgendwelche Infos über zum Beispiel deinen Laptop als Beispiel. Du findest in einem Forum dann was und da sind vielleicht ein paar Bilder hinterlegt oder ein paar Links, auf die du jetzt ohne Registrierung und Anmeldung nicht zugreifen kannst.
Ja.
Dann kannst du Bug Me Not nutzen, gehst dann auf Login, rechte Maustaste, und dann gibt es da die Option Log Me In with Bug Me Not.
Okay.
Das heißt, Bug Me Not sucht dir dann für diese Seite Login-Daten, füllt die dann automatisch ein und du kannst dich dann damit einloggen.
Es gibt eine zentrale Datenbank, die für alle möglichen Seiten schon mal so Login-Daten, so Benutzernamen und Passwort abspeichert.
Ja, und ich glaube, du kannst auch welche hinschicken, wenn du das möchtest. Also das heißt, du kannst
beitragen. Social Network und so.
So ungefähr, du kannst ja dann mit irgendwelchen temporären E-Mail-Adressen dich vielleicht irgendwo anmelden und diese Daten dann an BugMeNot schicken.
Ja, BugMeNot.
Und das ist halt ein großer Vorteil, wenn du jetzt, was weiß ich, nur einmalig von irgendeinem Forum oder so Informationen suchst und keine Lust hast, dich da wieder anzumelden, dann kannst du das nutzen.
Super Sache, ja.
Doch. Ja, der Umfang ist auch, zumindest für das, was ich so nutze, relativ groß und ist wirklich ein schönes Ding. Zum einen geht es halt wirklich flotter, an die Infos ranzukommen. Zum anderen musst du nicht wieder deine Daten, deine E-Mail-Adresse irgendwo hinterlegen.
Hm, super Sache, ja.
Ja.
Was ich ja auch gerne nutze, jetzt kommt was für Leute, die mehrere Computer haben, ist das Xmarks Plugin, Add-on.
Genau,
um mal bei eurer Terminologie zu bleiben.
Ehemals Foxmarks.
Xmarks ist ein Dienst, muss man sagen, auch der dahinter steht. Und da kann mein Browser alle Bookmarks, die ich habe, also wie ist denn der deutsche Begriff für Bookmark gerade?
Lesezeichen.
Alle Lesezeichen, die ich habe, kann ich dort automatisch hinterlegen. Und auch wieder abholen.
Ja, man muss dazu sagen, es ist nicht nur Lesezeichen, sondern auch Passwörter.
Auch Passwörter, ja, das ist mir aber zu heikel.
Genau, aber im Prinzip funktioniert es.
Genau, also früher waren es nur Lesezeichen. Ich benutze es für Lesezeichen. Das heißt, immer wenn ich ein neues Lesezeichen anlege, wird es automatisch auch an der zentralen Stelle hinterlegt. Da steckt ein Anbieter dahinter, der das kostenlos anbietet. Und wenn ich dann auf einem anderen Computer mein Firefox starte, dann holt er die aktuelle Liste von diesem Server wieder runter und dann habe ich dieses Lesezeichen, was ich auf einem anderen Computer angelegt habe, auf meinem noch anderen Computer wieder zur Verfügung. Das ist eine prima Sache, weil man irgendwie sonst ständig durcheinander kommt. Das kriegt man von Hand ja überhaupt nicht synchron gehalten.
Ja, also es ist auch ein...
Und es funktioniert einfach so. Einfach installieren, einmal einrichten, was nicht so schwer ist, und dann vergessen.
Genau, ja, es ist auch ein Add-on, was ich halt auch nutze. Das ist, am Anfang musst du ein bisschen aufpassen, dass du vielleicht nicht deine Lesezeichen überschreibst irgendwie, aber man muss sich halt ein klein bisschen Zeit nehmen, um es einzurichten, dann ist es eigentlich gar kein Problem.
Ja, man hat ja schon auf beiden Seiten was, das meinst du, ne? Dann kriegt man so die Meldung, oh, hier ist was anderes, das passt nicht zusammen, soll ich das jetzt alles irgendwie zusammen...
Ja, theoretisch, wenn du es jetzt zum Beispiel auf deinem Laptop irgendwie einrichtest und deine Lesezeichen da alle überschreibst, quasi mit denen, die auf dem Server sind...
Dann verliere ich die ich vorher auf dem Laptop hatte.
Genau.
Aber die kann man dann zusammenführen.
Ja, ne? Du kannst sie zusammenführen und dann entsprechend dann von deinem festen Rechner oder deinen Laptops, wie auch immer, irgendwie dann Das heißt, ja, alles synchronisieren.
Gut. Das heißt, man muss am Anfang einmal aufräumen so ein bisschen und dann ist das okay.
Genau, und das Schöne an der Sache ist, du kannst auch einen eigenen Server anlegen.
Ach ja.
Ja. Ich habe es selber noch nicht getestet, ich habe nur gesehen, dass es funktioniert.
Ich glaube, die benutzen einfach nur HTTP zum Hoch- und Runterladen oder sowas.
Ja, also du kannst, die haben auch ein Wiki, was eigentlich relativ fähig ist, da ist das alles beschrieben. Ich muss sagen, ich habe es selber noch nicht getestet.
Da brauchen wir eigentlich nur ein bisschen Webspace für, ne?
Ja, aber es funktioniert halt auf jeden
das
Fall.
Das ist allerdings dann komplizierter, ein bisschen komplizierter. Man muss zumindest einen Webspace haben, muss die Daten wissen, dann mal ausprobieren. Am Ende hakt es ja doch immer irgendwo noch.
Ja, das... der einzige Punkt, wo ich halt bei diesem Add-on so ein bisschen Bauchschmerzen habe, ist halt dieser Anbieter, ja?
Ja, ja, genau.
Du hast halt keine Ahnung, wer dahinter steckt und ich meine, okay, meine Lesezeichen sind jetzt nicht so das größte Geheimnis, aber so ein bisschen Bauchschmerzen hat man damit schon. Und
richtig, deswegen auch lege ich da auch keine Passwörter hin.
Ja, richtig, also aber Passwörter sind halt natürlich ein großes Problem.
Auf einem eigenen Server ist eigentlich nicht so schlimm, würde ich mal sagen. Das könnte ich eigentlich mal einrichten. Habe ich aber eh keine Zeit für. Was ich auch gerne verwende, ist FireGestures. Kennt ihr das? Opera nee, hatte das zuerst. Es gibt so Mausgesten in Opera. Habt ihr schon mal verwendet?
Ich weiß, was es ist, aber ich habe es selber noch nie verwendet, das weil ich irgendwie...
Das ist einmal so die krasseste Erfindung, seit es Browser gibt. So Mausgesten heißt zum Beispiel, ich kann das geht immer mit der rechten Maustaste. Man hält die Maustaste gedrückt, macht dann eine Geste, zum Beispiel so nach unten und dann nach rechts ziehen und muss dann die Maustaste wieder loslassen. Und dann gibt es verschiedene Gesten, so nach unten und rechts macht zum Beispiel die aktuelle Seite zu. Einfach nur nach unten macht eine neue leere Seite auf. Einfach nach oben und wieder unten, also einmal hoch runter, lädt die aktuelle Seite neu.
Und das kannst du auch dann selber definieren?
Dann kannst du neue Gesten definieren. Es gibt eine ganze Latte an Funktionen, für die man Gesten zuordnen kann. Was zum Beispiel auch sehr nützlich ist, einmal nach links ist halt zurück, einmal nach rechts ist wieder vorwärts. In der History, in der Browsing History. Und da kann man auch diverse andere Sachen. Es gibt irgendeine kompliziertere Geste, die macht dann zum Beispiel das Fenster auf, in dem man diese Gesten konfigurieren kann.
Es gibt so Spiele, so diese Prügelspiele, da hast du auch so Kombinationen, so zweimal vor, einmal zurück, rechts, links, dann zweimal den Feuerknopf drücken und dann machst du irgendeine tolle Kombo. Das erinnert mich gerade so ein bisschen daran.
Nein, du sagst, die gehst ja nicht alle hintereinander aus. Aber das ist wirklich...
So der Finishing Mode für deinen Browser.
Genau. Cheaten halt, ne? Aber das ist wirklich super. Ich habe das bei Opera zum ersten Mal entdeckt und das ist wirklich super. Und ich bin erst auf den Firefox gewechselt, als es diesen Plugin gab, dieses Add-on, weil ich brauche das. Ich kann nicht mehr ohne. Ich wüsste nicht mehr, wie geht ihr zum Beispiel in der History zurück? Ich habe falsch geklickt, will jetzt wieder eins zurück. Wie macht ihr das? Typischerweise?
Ich drücke auf meiner Maus die Zurücktaste.
Okay, du hast eine Multitastenmaus.
Aber du hast auch so eine 35-Tastenmaus, oder?
8 oder 10. Ja, also, da hab ich aber die Maustasten für was Cooleres belegt.
Also ich mache es eigentlich auch auf der Maus oder halt auf den dafür vorgesehenen Buttons halt.
Okay, ja, und das ist mir immer zu aufwendig, hier hinzufahren mit der Maus.
Ja, es geht und ja auch irgendwie, also ich gehe
mit der Tastatur, geht auch.
Wenn dann nur zurück, ja genau.
Ja, mit richtig. Der Tastatur. Stimmt. Okay, na gut. Wie machst du eine neue Seite? Ctrl-T.
Genau.
Ja, okay, kann man sich auch dran gewöhnen. Okay. Aber ich finde es echt super. Also wer das mal ausprobieren mag, ist so ein bisschen speziell vielleicht, aber ich finde es echt super.
Ja, mir fällt da gerade noch ein Plugin ein. Ich habe es selber nie benutzt, aber es gibt ja irgendwie so, ich weiß nicht auch, wie das heißt, so Mouse-Free oder Mouseless Browsing oder so.
Ja, ja, ja. Habe ich auch noch nicht verwendet, aber...
Das wäre dann so das krasse Gegenstück dazu.
Da kriegst du dann, ja stimmt eigentlich, da kriegst du dann an jedem Link so eine Nummer eingeblendet, so eine Zahl oder Ziffer und dann kannst du einfach die Nummer eintippen und dann ist das so, als wenn du da draufklickst.
Ja, wie gesagt, ich habe es selber noch nicht benutzt, aber das... Ja. Ist das mir gerade so eingefallen, dass du von diesen Mausgesten angefangen hast. Müssen wir mal raussuchen, wie es heißt. Und das mal verlinken.
Wir versprechen hier immer so viele Links.
Ja, wir haben zumindest, das hört man vielleicht schon die ganze Zeit so ein bisschen im Hintergrund, dieses Klicken. Es müsste bald wieder so weit sein. Wir hatten ja in der letzten Sendung versprochen, ein paar Bilder zu machen. Vom Studio und von unserer Arbeit hier. Und das ist heute soweit.
Ja, wir machen heute Bilder, genau. Tja, wo waren wir jetzt? Mouseless Browsing, ja, das muss ich auf jeden Fall ausprobieren.
Ich glaube, so heißt es. Ich kann es dir nicht genau sagen, aber das ist mir halt, wie gesagt, gerade nur so in den Kopf gekommen, als du von diesen Mausgesten angefangen hast. Da kam mir das so...
Das ist ein Gegenstück, genau. Also das wäre eigentlich mal sehr sinnvoll. Genau. Hat jemand noch irgendein Add-on, was wir unbedingt erwähnen müssen? Wir sind eigentlich schon
Ich habe noch jede Menge.
50 Minuten unterwegs.
Tonnenweise, das ist ja das Schöne am Firefox. Das ist wie so ein Baukasten. Du kannst ja alles einbauen, worauf du Bock hast. Also zum Beispiel eine Sache, die ich sehr nett finde, ist Download Status Bar. Relativ kleines Ding. Das immer wenn ich irgendwas downloade, dann kommt nicht dieses Firefox-Fenster da mit den Downloads, poppt dann auf, sondern unten an so einem kleinen Balken. Da sind die Downloads drin. Du kannst einstellen, welche automatisch nach einer Zeit gelöscht werden sollen, mit welchen Endungen, was weiß ich zum Beispiel. Ja.
Das muss ich immer genau.
JPEGs oder was auch immer, dass sie dann irgendwie nach einer Weile gelöscht werden.
Man hat immer schön unten im Überblick, wie weit der Download ist und so.
Genau.
Und man hat nicht immer dieses nervige Fenster, ne?
Ja. Richtig, ich finde das sehr, sehr schön. Gut.
Der Nordfunk ist hier auf Radio Rheinwelle 92,5, das Radio für Wiesbaden, Mainz und drumherum. Im Studio sind
Carsten
und Philipp
und Tanjev. So, wir haben heute uns dem Thema wir widmen uns heute dem Thema Internet Clients, Firefox Erweiterung. Irgendwie haben wir uns ein bisschen der Pfad ist lang. Aber eigentlich soll es gehen um Internet Clients im Allgemeinen. Firefox als Browser ist da unser erster Client und ja. Der ist halt wohl auch der flexibelste, hat so viele Add-ins und so viele Sonderfunktionalitäten, wo man drüber reden kann. Vielleicht können wir die...
Ja, auf der Seite allein sind irgendwie Zehntausende von Plugins, ich meine, von ja. denen drei Viertel ähnliche Funktionalität hat, aber
genau, und
wie das halt so ist. Aber mein Cookie-Blocker kann noch ganz andere Sachen als dein Cookie-Blocker und so. Okay. Und dann gibt es dann irgendwie 20 verschiedene und der normale Nutzer steht dann davor und denkt sich, welchen nehme ich denn jetzt?
Genau. Wir wollen heute nicht nur über Firefox sprechen, sondern auch über andere Clients. So, und nach der Firefox-Sektion, wenn ihr da jetzt so lange abschalten wollt, dann müsst ihr einfach in 3 Stunden wiederkommen. Ja, dann so haben wir mindestens ja, die ersten 800
Clients. Wir können den Rest einfach in die nächste Sendung auslagern und dann...
Ja, dann eine Fortsetzungssendung.
Genau.
Genau.
Ja, also die, ich meine, also wie Carsten gesagt hat, die Add-ons-Liste ist unglaublich lang. Ich habe noch eins zu empfehlen, was ich ganz gut finde, und zwar ist es so, wenn man jetzt irgendwas macht, man recherchiert vielleicht irgendwas, zum Beispiel war das beim letzten Mal so, als ich für einen Vortrag was gesucht habe, dann hat man irgendwie so 25 Tabs offen und überall steht irgendwas drin, was man in irgendeiner Weise vielleicht noch brauchen könnte, und da ist Sitzungsmanager eigentlich ein ganz nettes Add-on. Und zwar kannst du eigentlich alle Tabs, die du irgendwie gerade offen hast, abspeichern und kannst dann entsprechend auch einen Namen vergeben, was weiß ich, Vortrag zum Beispiel jetzt in diesem Fall, und kannst dann zu einem späteren Zeitpunkt das wieder öffnen und hast dann auch die ganzen Tabs wieder vor dir. Das heißt, du musst dann nicht irgendwie hunderte von Lesezeichen erstellen oder du musst dir nicht irgendwie merken, wo das war oder so. Du kannst es halt einfach komfortabel in einer Sitzung speichern. Es hat dann auch so Sachen, so Funktionalitäten wie beim Starten automatisch die letzte Sitzung öffnen und so weiter. Du kannst halt relativ viel einstellen. Ich benutze es halt ausschließlich dafür, um eine Sitzung jetzt selektiv quasi zu speichern und wieder zu öffnen. So, okay. Ansonsten finde ich Tree Style Tab eigentlich noch ganz ein ganz nettes Add-on. Und dieses Tree Style Tab. Schwieriges,
Tree-Style-Tab.
Tree-Style, also wie der Baum und dann Style-Tab.
Was ist das?
Das, also man kennt das ja vielleicht, diese Tabs, die hat man so oben in einer Liste.
Ja, yep, alle nebeneinander.
Genau. Und dieses Tree-Style stellt die dann...
außer Jonas, der hat sie in 4 Reihen untereinander quasi auf seinem...
Ja, ja, der benutzt sie als Lesezeichen.
Ich glaube auch, ja.
Ja, ihr braucht so. Dann wahrscheinlich nee, auch so eine Viertelstunde.
Er benutzt auch Lesezeichen. Das,
ich frage mich auch, so. Welches Plugin er dafür benutzt, weil das ist ja auch standardmäßig bei Firefox anders. Aber bei
Tab Mix Plus, wie heißt das? Tab Mix Plus, sehr wichtiges Plugin. Ah, da kann man so einstellen, dass zum Beispiel ein neuer Tab direkt neben dem aufgehen soll, wo ich gerade bin und nicht ganz rechts und sowas. Ja. Oder dass, wenn ein Tab schließe, will ich halt zurück zu dem Tab, wo ich vorher war, oder diverse Sachen.
Ja, die Street Style
ist schon wichtig.
Macht auch sowas Ähnliches. Und zwar kannst du dir halt diese Tabs geordnet zum Beispiel jetzt an der linken oder rechten Seite anzeigen lassen oder oben. Und der große Vorteil ist halt, wenn du jetzt zum Beispiel die Seite, was weiß ich, www.google.de hast und suchst noch irgendwas und machst dann da mit der rechten Maustaste ein neues Tab auf, dann wird das quasi direkt unter dem aktuellen Tab angezeigt. Und du hast dann quasi so eine Baumstruktur, daher auch der Name. Das heißt, es sind alle Tabs, die irgendwie miteinander zusammenhängen oder die du von dieser Seite quasi geöffnet hast, geordnet.
Das heißt, je nachdem, in welche Reihenfolge, wo ich geklickt habe, um jetzt das zu öffnen, wird das halt dargestellt. Also ja, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Google-Suche mache und in der Suchseite verschiedene weitere Unterseiten aufmache, in den Suchergebnissen,
genau.
Dann werden die quasi grafisch unter dieser Google-Suche angeordnet, sodass genau. Ich weiß, die kommen daher sozusagen.
Genau, und das dann kannst du ja auch cool. definieren,
weißt du es?
Tree, wie der Baum, und dann ja, ja, Style-Tab. Genau. Und dann kannst du auch definieren, zum Beispiel, wenn du jetzt diese Hauptseite zumachst, also dein Google-Suchergebnis, dass dann alle Tabs, die du danach aufgemacht hast, die halt irgendwie da als Link erschienen sind, direkt auch mit zugehen oder dass die dann als eigener Tab irgendwo erscheinen. Ach, hat relativ viele Einstellmöglichkeiten
und schafft so ein bisschen zumachen. Super.
Ja, das schafft so ein bisschen Übersicht.
Sowas können wir Jonas mal ins Herz legen. Also ich weiß nicht, er scheint ja damit zurechtzukommen, aber möglicherweise wird es übersichtlicher. Oder vielleicht hat er auch einfach so viele vollkommen unterschiedliche Seiten, dass es das dann auch nichts mehr bringt.
Also ich habe
kann ja auch sein.
Ich habe halt so ein Sub-Notebook, da ist es halt nicht so praktisch, halt einfach wegen dem Platzbedarf.
Ja, das stimmt.
Aber so für mein 14 Zoll und meinen normalen Rechner ist es halt schon eine schöne Sache.
Ich werde es mal ausprobieren.
Ja, so. Ich habe mir jetzt so ein 23 Zoll Widescreen gekauft, da ist auf der rechten Seite genug Platz.
Also jede Menge Platz für so Sachen.
Ja, genau. Das geht halt auch mehr hin. Nervt. Ich meine, hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, aber ich will mir jetzt auch einen neuen Rechner holen und ich will überhaupt kein Widescreen haben, aber ich habe gar keine andere Wahl. Ich werde ein Widescreen kaufen müssen, weil es gibt eigentlich nichts anderes mehr. Ja.
Du hast auch einen, Philipp, oder? Auf deinem Sub-Notebook zumindest?
Ja, also das ist jetzt nicht ganz so wild. Also das hier ist ja auch schon so ein bisschen, also auf meinem 14 Zoll, das ist ja auch schon so ein bisschen Widescreen quasi. Nicht so richtig irgendwie 16:9, aber diese neuen PC-Monitore, die sind ja alle irgendwie Widescreen.
So ein bisschen breiter.
Ja, ich hatte das schon vor einem halben Jahr irgendwie geplant, mir einen neuen zu kaufen und hatte dann auch gesucht, um einen normalen zu finden. Und das Einzige, was ich gefunden habe, war irgendwie 19 Zoll groß und dann habe ich mich jetzt so ein halbes Jahr später mit der Situation abgefunden und mir halt entsprechend einen Widescreen gekauft.
Was haben die denn für Nachteile?
Es sieht irgendwie breit aus, also das ist eigentlich der größte Nachteil. Zum
Kinofilme gucken ist das bestimmt eine tolle Sache, aber ich bin es einfach gewöhnt, auch im 4:3 Format zu arbeiten, weil das einfach, finde ich, für einen Bildschirm, wenn man nicht nur Filme drauf gucken will, das Idealformat ist.
Okay.
Also
kann ja auch Gewohnheitssache sein.
Gewohnheit ist es sicherlich auch, aber naja.
Also ich habe 2 4:3 Bildschirme direkt nebeneinander, dadurch habe ich jetzt einen doppelt so breiten, wenn man so will. Das ist eine feine Sache. Wenn ich jetzt, wahrscheinlich ist der Widescreen, das Problem beim Widescreen ist wahrscheinlich, der ist breiter als ein normaler 4:3, aber noch nicht so breit wie 2 4:3s nebeneinander.
Das hast du gut erkannt, ja.
Ja, das Problem ist halt einfach, dass du mit der Breite nicht sonderlich viel Nützliches anfangen kannst beim Arbeiten.
Also höher wäre besser.
Doch, ja. Bei einem 23 Zöller könnte ich vielleicht irgendwie in der Textverarbeitung zwei Seiten nebeneinander platzieren oder so.
Ja, aber zum Beispiel.
Ja, deswegen schreibst du auch nicht schneller.
Nee, das geht um Übersicht.
Doch, das ist genauso wie diese 3D-Fenster in der neuen Version von Microsoft Vista, da mit so 3D-Tabs und tralala. Das hat auch. Ich schreibe viel schneller, seit ich das habe.
Du hast das auch gar nicht. Ja. Zurück zum Thema, oder?
Okay.
Ja, ich habe noch ein letztes.
Na gut, dann machst du erstmal.
Und zwar, das geht auch ganz flott, da sagt der Name eigentlich schon alles. Und zwar heißt das einfach nur Deutsches Wörterbuch.
Okay, und da kann man Rechtschreib...
Alte oder neue Rechtschreibung?
Ich glaube, das ist schon die neue. Das ist zumindest Version 1.01.
Von daher. Rechtschreibung prüfen, okay.
Ja, es ist halt praktisch, wenn du halt irgendwie so, was weiß ich, in einem Forum bist oder irgendwo machst, was ich in deinem Blog irgendwas verfasst und du bist dir vielleicht nicht mehr ganz so sicher, wie so ein Wort geschrieben wird, was du vielleicht nicht täglich benutzt oder einfach während dem Tippen
noch da woanders
hinguckst und ja, man tippt irgendwas anderes dahin, dann ist das schon ganz praktisch.
Ja.
Kann ich nur empfehlen.
Also, okay. Ja, gut.
Ansonsten bin ich eigentlich mit meiner Add-ons-Liste, die ich so bei mir installiert habe, durch.
Sind wir durch?
Hatten wir Download-Helper schon?
Nee,
hatten wir noch nicht.
So recht praktisch, aber wenn man sich die ganzen YouTube-Filmchen auch mal irgendwie mehr als einmal angucken will und nicht jedes Mal runterladen will. Download-Helper grabt die dann automatisch von YouTube und von zig anderen Seiten runter. Und speichert die dann lokal ab. Die kann man dann mit dem FLV-Player seiner Wahl dann wieder abspeichern, abspielen.
Es gibt ja irgendwie 20 verschiedene Plugins, um YouTube runterzuladen, ne? Im Endeffekt.
Ich finde Download-Helper so das Netteste. Also okay. Ich hatte vorher irgendwie zwei andere ausprobiert. Ich habe jetzt nicht alle, die es gibt, durchprobiert, klar. Ich habe so die drei, die am populärsten waren und am besten bewertet wurden, mir mal angeguckt. Und davon fand ich Download-Helper für mich persönlich das Beste. Heißt nicht, dass es jemand anders nicht mit dem anderen irgendwie schicker zurechtkommt.
Ja, klar. Aber Kaufempfehlung auf jeden Fall von Carsten.
Genau. Dann habe ich noch ein anderes. Es gibt ja unheimlich viele Webseiten, die eine Session haben und wenn die Session weg ist, dann nützt es mir auch nichts, wenn ich irgendwie ein Lesezeichen oder eine Session abgespeichert habe. Wenn ich die Seite wieder öffnen will, kriege ich nichts mehr angezeigt.
Okay.
Wenn ich die Daten dann trotzdem abspeichern will, dafür habe ich ein kleines Programmchen gefunden, das nennt sich Scrapbook. Damit kann ich ganze Webseiten abspeichern, die werden dann wirklich lokal abgespeichert und zwar genauso, wie sie waren.
Ja.
Ich kann mir aber auch nur Teile einer Webseite abspeichern zum Beispiel. Das ist wie so ein Notizblock. Ja, da kann ich so Zettelsammlung, eine virtuelle Zettelsammlung.
Das klingt
auch praktisch. Das ist insofern praktisch, weil ich wirklich bei diversen Seiten dann dadurch die Sachen abspeichern kann und sie nicht immer ständig neu suchen muss.
Ja. Aber es gibt ja auch die Funktion Speichern in Firefox. Das ist was anderes?
Ja, ist aber, also ich finde es komfortabler so. Also ich finde es ein nettes
okay,
Ding. Also es ist dann ähnlich wie die Bookmarks, also die Lesezeichen, ist das dann auch, man kann da Unterordner drin anlegen und so weiter und dann ist das schön sortiert.
Und dann kannst du einfach klicken, zack, geht die Seite wieder auf. Da musst du nicht wieder öffnen und wo war es
genau,
jetzt
und lalala. Genau, du hast es im Browser drin und hast dann ein eigenes, das ist übrigens auch direkt neben den Lesezeichen, hast du dann einen eigenen Menüpunkt, der nennt sich Scrapbook und wenn du da drauf klickst, dann klappen schon die Sachen, die du abgespeichert hast, auf. Ich finde es sehr praktisch und ja.
Das ist gut, ja. Mhm. Kann man mal ausprobieren.
Was habe ich noch? Ich habe ein Programm, das nennt sich PDF Download, weil ich es eben zum Beispiel nicht möchte, dass sich jedes PDF-Dokument automatisch irgendwie in meiner Browser öffnet.
Ja, das dürfte aber, das könnte Firefox ruhig mal lernen jetzt langsam, dass man das also irgendwie mal angeben will, wie man eine Datei öffnet. Also mich nervt das ein bisschen.
Und das PDF-Download fragt mich dann, ob ich es downloaden will, ob ich es direkt anzeigen will und so weiter. Das heißt, weil manchmal werden diese PDFs im Hintergrund geladen oder du siehst nach dem Link nicht, was ist es jetzt eigentlich. Ja. Und dann habe ich wieder, also mir ist es auch schon 3-4 Mal passiert, dass mir ein PDF auch meinen Browser eingefroren hat und ich ihn dann abschießen und manuell neu starten musste.
Genau.
Und deswegen habe ich dieses sehr, sehr kleine Add-on gefunden, was das halt komfortabel macht, weil er mich dann immer fragt, was ich damit machen will.
Geht aber wieder nur für PDFs leider.
Das ist jetzt leider nur für PDF.
Bräuchte man eigentlich mal allgemeiner, gut.
Ja, und damit ist es eigentlich, ich meine, ansonsten habe ich noch irgendwelche Kleinigkeiten, aber das ist alles nur da Gimmicks, also nichts, bei dem ich sagen würde,
das muss man haben.
Das Leben wäre ärmer, wenn man es nicht hätte. Ja.
Ich glaube also, zumindest für die meisten Sachen, die man so üblicherweise benutzt, also was weiß ich, RAR-Dateien, vielleicht ZIP-Dateien, je nachdem, wer es gepackt hat, JPEGs und so weiter. Man kann in Firefox auch definieren, was da standardmäßig mit passieren soll.
Ja, das funktioniert aber oft nicht so wirklich.
Ja, funktioniert nicht so wirklich, aber man kann zumindest für die PDFs dann einstellen, jedes Mal nachfragen, dann hat man auch die Wahl. Also ich finde es ganz praktisch, wenn ich zum Beispiel was von der Uni aufmache, dass es halt in einen Tab geladen wird und sich nicht erst auf dem Desktop irgendwie abspeichert, dann meinen Desktop anzeigen lasse und dann da irgendwie öffne, dass es halt einfach schneller geht. Hast du dann die Möglichkeit zu sagen, okay, lad's mir gerade, ich will nur angucken, was weiß ich, wo ich morgen meine Klausur schreibe zum Beispiel oder speichere es mir ab, weil es irgendwie eine Vorlesung ist, die ich mir ganz dringend noch angucken muss.
Ist eigentlich eine ganz... Obwohl, stimmt, hier kann man es einstellen. Ja, gut, okay, ich hatte in letzter Zeit auch nicht mehr ganz so viele Probleme. Aber manchmal verrafft er das trotzdem irgendwie, ich weiß nicht.
Ja, ein super cooles Tab ist mir noch eingefallen, ein Add-on.
Ja.
Und zwar heißt das IE-Tab, also Internet Explorer, abgekürzt Tab.
Oha.
Und klingt erst.
Da muss man den nicht komplett installieren. Ne?
Gefährlich. Nee, das Tab ermöglicht es quasi, einen Internet Explorer in einem Tab von Mozilla, also Firefox, halt dann aufzumachen. Das heißt, du musst, wenn du jetzt für eine Seite zum Beispiel mal jetzt als Windows-Nutzer den Internet Explorer bräuchtest, musst du den nicht extra starten.
Weil diese Seite jetzt wieder nur mit dem Internet Explorer funktioniert.
Genau.
Ja, okay. Und das ist so ein Plugin dann.
Und dann kannst du quasi den Internet Explorer in einem Tab von Firefox öffnen.
Ist ja eigentlich naheliegend, aber cool, dass es das gibt.
Das Ganze ist...
Geht aber wieder nur für Windows.
Ja, in allen anderen Betriebssystemen braucht man den Internet Explorer ja auch nicht.
Weil bisher gehe ich immer mit solchen Seiten so um, wenn die nicht gehen, in einem normalen Browser, dann gehe ich woanders hin.
Ja, es gibt unter Windows auch original eine einzige Seite, für wen das braucht. Windows Update.
Achso, ja, die brauche ich ja nicht unter anderen Betriebssystemen.
Brauchst du als Nicht-Windows-Nutzer, brauchst du die nicht, aber es ist einfach so, die volle Funktionalität von Windows Update oder Microsoft Update kannst du wirklich nur im Internet Explorer nutzen.
Ja, klar.
Und weil die halt mit so einem blöden ActiveX-Applet arbeiten.
Das ist ja auch fast okay.
Und das ist auch halt der einzige Grund, warum ich unter Windows überhaupt noch einen Internet Explorer mit installiere, weil eben sonst diese Update-Funktion nicht wirklich funktioniert.
Kann man genau. Hm? So, zum Internet Explorer wollte Philipp eigentlich auch noch ein paar Worte verlieren, hat man vorhin gesagt.
Tja.
Gibt es da irgendwas zu sagen? Der Internet Explorer selbst ist selber auch zum Webbrowsen da. Der kann das auch.
Ja, ich muss...
angeblich entspricht er halbwegs dem HTML-Standard und sowas.
Gestehen, ich bin kein Profi, was den Internet Explorer angeht. Ich benutze ihn nicht. Ich benutze ihn nur, also aktuell nur, weil ich ein Programm habe, was quasi den Internet Explorer braucht, um irgendwie ja, zu funktionieren. Und zwar ist es halt ein Programm für die Uni und das startet halt ja, im Internet Explorer.
Ja, sowas habe ich mal gehört. Ja,
ja, das hat dieses, dieses Server-to-go, was man vielleicht kennt, das ist halt, wird vielleicht ein bisschen zu weit. Jedenfalls ist es halt im Prinzip ja, ähnlich eine Webseite, die du halt als Programm lokal auf deinem Rechner benutzen kannst. Und
okay. Und das funktioniert nur mit dem Internet Explorer?
Genau, also es funktioniert aktuell nur richtig mit dem Internet Explorer.
Mit welcher Variante denn? Das ist nämlich auch das Problem, da die einzelnen Versionen auch nur dadurch zueinander kompatibel werden, dass man die Kompatibilität hinten wieder draufpackt. Ja. Weil jede Variante von Microsoft Internet Explorer eine andere nicht funktionierende Variante von, also eine andere verdrehte Variante von HTML interpretiert und dieselbe Seite in verschiedenen Varianten des Internet Explorers anders falsch, schlecht dargestellt wird.
Ich habe neulich gelernt, dass der Internet Explorer 8 kommt, glaube ich, als nächstes.
Der ist jetzt raus.
Der ist gerade raus. Der hat wohl eine Funktion, dass der den Internet Explorer 7 nachahmt. Also die ganzen Fehler, die 7 gemacht hat, werden in 8 nachgeahmt, damit die ganzen Seiten noch funktionieren, die diese Fehler ja extra berücksichtigen. Weil wenn die jetzt nicht mehr drin sind, dann funktionieren die Seiten alle nicht mehr. Und es soll sogar so sein, dass eine Seite explizit sagen kann, ich brauche aber einen Internet Explorer 7. Da kann man den Kompatibilitätsmodus einschalten. Mit einem extra HTML-Header-Dingsbums. Und dann kann man das einen ausschalten. Die Seite soll dann wohl sagen können, ja, ich bin jetzt irgendwie Internet Explorer 8 bereit oder so.
Ja, das ist das Traurige. Die Leute bei Microsoft, die können zwar, also die können zwar wirklich zum Teil gut programmieren, keine Frage.
Ja.
Aber mit offenen Standards, das haben die noch nie begriffen.
Das ist einfach Firmenpolitik.
Das ist eine Katastrophe. Ich habe jetzt das Problem bei uns in der Firma. Wir haben Firmenpolitik halt Microsoft Outlook als E-Mail-Programm standardmäßig mit Exchange dran. Und da haben wir halt standardmäßig so HTML als E-Mail-Format mit so einem Grafik-Footer, mit, was weiß ich, so dem klassischen Disclaimer, diese E-Mail ist nur vertraulich, privat. Blablabla. Und ich bin der und der und das Firmenlogo noch dabei. Und da wir jetzt eine gemischte Umgebung haben mit 2003er und 2007er Clients, und habe ich jetzt erstaunt festgestellt, dass die HTML-Interpretation von beiden E-Mail-Clients beide, also in keinem Fall in irgendeiner Form dem HTML-Standard entspricht, aber beide anders verkrüppelt sind. Ja, das heißt, die Signaturen vom einen kannst du überhaupt nicht auf dem anderen verwenden. Du musst die komplett neu coden und dann hast du einen aufgeblähten Code drin, der 1000 Schrott enthält, den wirklich überhaupt niemand braucht. Und die Seiten werden aber auch nur in der Hälfte aller Programme auch nicht mehr ordentlich dargestellt. Ja. Also da bin ich wirklich überhaupt nicht begeistert von dem, was Microsoft da sich geleistet hat. Aber die sind echt gut in dem, was sie tun. Also sie haben es jetzt auch geschafft, eine Open Document Implementation zu produzieren, die absolut zu allem anderen inkompatibel ist, außer zu sich selber. Also ich meine, in ihrer...
Moment,
in ihrer,
Open Document? Aber du meinst jetzt nicht OOXML. Das ist aber auch schon wieder off-topic. Wir kommen schon wieder vom Thema ab.
Ja, wir kommen schon wieder vom Thema ab.
Aber das war auf jeden Fall eine sehr schöne Überleitung zu E-Mail-Programmen. Ne? Outlook ist eins davon, damit kann man E-Mails lesen und schreiben.
Ja, Moment, wir haben ja noch nicht mal alle Browsen durch.
Ja, wir müssen ja nicht alle Browsen durch. Wir haben aber schon über eine Stunde durch von unserer Sendung.
Ja, dann schließen wir doch den Internet Explorer kurz ab. Also, ich kann so viel dazu sagen, weil, wie gesagt, ich habe es halt für ein Programm, das ist halt so ein Apache-Server und das Programm startet irgendwie damit. Ist komisch programmiert und geht halt nicht anders. Jedenfalls brauche ich es deswegen. Und deswegen habe ich es installiert. Ich kann, halt, es ist, glaube ich, die 7er-Version, die ich aktuell habe. Und
die läuft.
Nee, Moment, es ist die Version 6, ja. Version 7, die kann halt schon dieses Tab-Browsing. Das heißt, du kannst halt verschiedene Webseiten, verschiedenen Tabs öffnen. Ansonsten kannst du auch Add-ons installieren, allerdings nicht in diesem Umfang, wie es zum Beispiel Firefox kann. Du kannst halt entsprechend Java, Adobe, PDF-Plugin und so weiter installieren. Und ja, so viel eigentlich dazu. Also von den Funktionen her ist es halt weitaus weniger als Firefox und hat halt auch nicht so viele Möglichkeiten, das irgendwie zu personalisieren. Also bei Firefox hast du ja die Möglichkeit, noch irgendwie Themes zu installieren, die es halt dann irgendwie schwarz oder bunt, wie auch immer, machen. Das geht beim Internet Explorer nur in eingeschränkter Form.
Kann man im Internet Explorer auch Werbung ausblenden?
Es gibt angeblich irgendein Tool, aber das ist schon wieder kostenpflichtig.
Aber geht.
Third-Party-Tool, ja. Ich weiß auch nicht, ob wiefern das integriert ist oder inwiefern das sich einfach so als transparenter Proxy davor schaltet. Da es nicht kostenfrei war, habe ich es mir nur so weit angeguckt, bis ich gesehen habe, dass es Geld kostet. Und dann habe ich mir gedacht, okay. Ich benutze den Internet Explorer ja praktisch für nichts, insofern interessiert er mich nicht groß. Ja, gut,
dann nicht, das ist klar.
Genau. Was haben wir noch an Browsern? Opera haben wir.
Opera, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen.
Hat Mausgesten.
War immer sehr innovativ. Ja, stimmt. Ich finde das wirklich super mit den Mausgesten.
Die Mausgesten sind schon eine schöne Sache.
Die hatten auch die Tabs als erste.
Ist auch nicht meins, aber ist eine schöne Sache.
Philipp lacht mich aus. Ich bin auch auf Firefox umgestiegen, als Firefox Tabs konnte. So viel zu deiner Verteidigung. Also ich hatte früher auch Opera, aber. Mausgesten nie benutzt.
Gibt es noch den neuen Google Chrome. Kann man immer noch sagen, ist neu, weil ist noch relativ neu.
Der ist neu, ja.
Ein Freund von mir verwendet den total begeistert und ist exakt der einzige Mensch, den ich kenne, der Google Chrome verwendet.
Muss nicht heißen, dass er schlecht ist.
Nö.
Ist halt Google.
Das Problem ist immer, das
Umstellen. Also Google kann gut programmieren, keine Frage. Das Ding ist auch wohl blitzschnell bei JavaScript und solchen Geschichten, aber der telefoniert halt für jeden Mist nach Hause. Ja. Also wenn man halt nicht möchte, dass Google alles darüber weiß, was man im Internet macht, dann sollte man den vielleicht nicht verwenden.
Ja, das.
Na, und warten, bis es vielleicht eine Open-Source-Implementation davon gibt, bei der sie das nach Hause telefonieren.
Das Ding ist ja Open Source, oder?
Ja, richtig. Deswegen, es kann jeder quasi seinen eigenen Branch draus machen und aus Google Chrome No Google Chrome machen. Und das hat dann alle Funktionalität minus das Nachhause-Telefonieren zum Beispiel. Ja.
Das ist ja mal interessant. Gut, das ist ja super. Dann warten wir da noch einen Moment. Gibt's aber noch nicht.
Ja. Für Apple-User gibt es natürlich noch Apple Safari.
Den gibt es auch für Windows.
Auch für Windows. Der hat mich aber überhaupt nicht vom Hocker gerissen. Er hat eine einzige nette Sache. Man kann ihn sozusagen in so einen Privacy-Modus schalten, dann zeichnet er nichts auf. Ja,
gibt es für Firefox auch so ein Add-on?
Gut, das bei Firefox gibt es inzwischen für alles ein Add-on.
Ja, genau.
Aber, ja. Ja gut, das andere Tools. Oder? Man macht im Internet manchmal auch andere Dinge und es gibt auch Menschen, die nicht nur den Webmailer benutzen, um ihre E-Mails zu lesen. Und dafür gibt es dann E-Mail-Programme.
So, da haben wir jetzt Outlook. Das ist irgendwie doof. Nee, das liegt gar nicht an dem Outlook, oder? Das liegt in eurem komischen
Outlook ist theoretisch gar nicht mal schlecht. Ich benutze Outlook, seit es das gibt. Sprich, seit der Version 1997. Ja. Oh mein Gott, 12 Jahre jetzt schon. Ich fand es immer ganz prima. Ich benutze privat sowieso keine HTML-Mails. Insofern hat mich das nie wirklich gestört. Ich mag HTML-Mails eigentlich auch überhaupt nicht. Aber ja, in der Firma ist es halt Firmenpolitik. Da habe ich nicht wirklich die Auswahl.
Insofern, ja, das ist dann Pech.
Aber... ja, ansonsten, es kann alles, was ich brauche. Und ist theoretisch auch erweiterbar.
Aber kein PGP.
Kann es nicht nachrüsten?
Es gibt PGP dafür. Ja? Es gibt, ja, klar. Gibt alles Mögliche. Also.
So, Philipp, was benutzt du?
Ich bleibe da eigentlich Mozilla treu. Ich benutze Thunderbird als E-Mail-Programm. Aha. Weil das... das hat halt die nette Funktion, also genau wie der Firefox auch, dass du halt diverse Add-ons installieren kannst und Themes und so. Ich muss dazu sagen, bei mir, das Windows sieht halt, also ich habe halt Windows XP, zumindest hier auf dem Rechner, und das sieht halt nicht so standardmäßig aus, weil ich es ganz gerne so ein bisschen dunkel habe, und habe dann halt auch ein dunkles Theme installiert.
Ja, das kann sagen, du hast dasselbe Theme wie ich. Cool.
Dunkel ist innen.
Ja, und das kannst du machen, aber der große Vorteil ist, es hat halt auch Erweiterungen, also Add-ons.
Es mag halt nicht jeder diese bunten Lego-Farben von Lego von Windows XP. Also.
Ja.
Wieso? Die sind doch toll.
Ja. Also schwarz ist da quasi bei mir Farbe der Wahl. Aber du hast halt, das, was mich wirklich überzeugt hat, ist jetzt nicht nur so schwarz statt bunt, sondern es hat halt auch die Möglichkeit, diverse Add-ons zu installieren. Da gibt es auch jede Menge, nicht ganz so viele wie Firefox, aber es gibt da zum Beispiel auch das Wörterbuch, was du installieren kannst. Ein ganz nettes Tool ist oder Add-on ist Lightning. Das ist quasi eine Kalenderfunktion, mit dem du dann Thunderbird erweitern kannst. Dann gibt es Quote Colors, was ich benutze. Da gibt es quasi die Möglichkeit, wenn du eine E-Mail immer, sag ich mal, so 3-4 Mal hin und her schickst, hast du ja irgendwann mal den ganzen Text irgendwie darunter, den du quasi hin und her geschickt hast.
Ja, der kommt jedes Mal wieder zurück.
Genau, und dann schreibst du irgendwas dazu und schickst es wieder weiter. Ja. Und mit Quote Colors gibt es halt die Möglichkeit, das so ein bisschen farbig darzustellen.
Achso, dann kann man besser zuordnen, was jetzt in welcher E-Mail stand ursprünglich.
Genau. Ja. Du hast halt so die Möglichkeit, diese verschiedenen Ebenen dann entsprechend, was weiß ich, grün, blau, rot, wie auch immer darzustellen, kannst du so ein bisschen auseinanderhalten.
Ja. Achso, du gehörst auch noch zu den Oldschool-Leuten, die Sachen einrücken und dann drunter schreiben und nicht einfach nur die E-Mail anhängen und darüber schreiben.
Ja, es macht aus meiner Sicht relativ wenig Sinn, die Antwort auf eine Frage über die Frage zu schreiben. Das einfach den Lesefluss enorm behindert. Deswegen mache ich das so, dass ich es quasi oder meistens zu den verschiedenen Punkten direkt was da drunter schreibe.
Ja.
Ja.
Ja, genau.
Vor allem, wenn es mehrere. Ich bin es privat auch so gewöhnt, aber ich habe es halt gemerkt, bei unseren, also im Beruflichen ist es einfach andersrum. Ja. Da wird über die Mail geschrieben und du guckst dann einfach sozusagen in umgekehrt chronologischer Reihenfolge nach unten, was vorher passiert ist. Das ist leider einfach so und.
Das ist also
nur zum Verständnis
vor halt. Allem, wenn man mehrere Fragen in einem E-Mail hatte, ist es halt sinnvoll, zu jeder Frage direkt die Antwort dann direkt darunter zu schreiben.
Da finde ich dieses Add-on eigentlich ganz gut.
Ja.
Ein anderes ist noch, das ist jetzt auch nicht so das Riesending, Remember Mismatched Domains heißt es. Ich weiß gar nicht, ob es das offiziell auf der Homepage gibt. Vielleicht mittlerweile schon. Und zwar, der einzige Sinn davon ist, wenn du jetzt zum Beispiel die Domain von einem Server hast, was weiß ich, zum Beispiel bei uns jetzt mail.cccmz.de und das Zertifikat für die entsprechende Domain quasi auf eine andere Domain ausgestellt wurde, also zum Beispiel nur cccmz.de, ja, dann meckert Thunderbird quasi die ganze Zeit, dass halt das Zertifikat nicht zu der Domain des Servers passt und damit kannst du es halt unterbinden. Das ist halt...
Okay, das ist ein Sicherheitsfeature.
Eher Unsicherheitsfeature, aber das habe ich halt nur für unseren Webserver jetzt installiert, weil da halt das Bequemlichkeit, weil da halt das Problem war, dass das Zertifikat nicht für diese Domain quasi ausgestellt ist.
Ja, genau.
Und der deswegen mich dann jedes Mal nervt, wenn ich irgendwie E-Mails abhole.
Was ich gut fand bei Thunderbird war ein Plugin, von dem ich vergessen habe, wie es heißt, aber es zeigt an, welches Programm einen Kommunikationspartner benutzt. Weil in jeder E-Mail oder in fast jeder E-Mail...
Das kannst du ja auch ändern. Also ich habe es bei mir geändert.
Moment. Ja, aber wer macht das schon? In jeder E-Mail wird ja mit versandt, welches Programm man jetzt benutzt hat. Bei dir zum Beispiel, weiß nicht, was bei dir steht, theoretisch müsste da Thunderbird stehen. Was steht jetzt bei dir?
Bei mir steht immer noch Thunderbird, aber als Programm dann X11 und nicht mehr Windows XP.
Also gut, wie auch immer. Das kann man dann umkonfigurieren vielleicht. Genau. Aber gut, das macht ja kaum einer. In der Regel funktioniert das ganz zuverlässig. Und dann kann man sehen, okay, ich kriege eine E-Mail von irgendjemandem und dann sehe ich direkt, welches E-Mail-Programm der benutzt hat. Und das wird dann über der E-Mail rechts angezeigt als Symbol. Also dann kriegt man immer dieses typische Symbol für das Programm angezeigt, ja, was man damit verbindet. Und das ist wirklich eine super Sache, finde ich.
Ja, es ist halt, gut, auf der einen Seite ist es
interessant.
Vorteilhaft, aber ich habe es halt geändert, weil es natürlich auch eine Sicherheitsfrage ist, wenn du weißt, was dein Kommunikationspartner für ein Programm und was für ein Betriebssystem benutzt, dann ist es natürlich auch einfacher, dann in das
System
irgendwie anzugreifen oder einzudringen. Genau.
Das ist richtig, aber da kann man sich das anzeigen. Das ist eine interessante Sache.
Ja, deswegen gibt es halt in Thunderbird auch die Möglichkeit, halt entsprechend den Header auf irgendwas anderes zu ändern, also quasi so ihn so tun zu lassen, als hättest du ein anderes Betriebssystem und eine andere Version oder ein anderes E-Mail-Programm.
Genau, ja. Ja gut, das ist ja... das bleibt dem ja ungenommen. Ja,
obwohl man da eigentlich bei Thunderbird bleiben sollte, habe ich zumindest so gelesen, weil es irgendwie sonst die Wahrscheinlichkeit, in den Spamfilter zu landen, dann doch enorm steigert, wenn du da irgendeinen Nonsens reinschreibst, der nicht...
Ja, guck in die Mails aber eventuell nach, ja.
Ja. Gut. Ja, ansonsten Thunderbird bietet dir auch die Möglichkeit, OpenPGP irgendwie zu benutzen.
Gibt es ein schönes Enigmail-Plugin.
Genau, Enigmail heißt das Add-on. Das benutze ich halt auch.
Ja, das ist sehr einfach zu benutzen.
Ja, ich benutze es eigentlich nur mit dir oder hauptsächlich.
Ja, wer macht schon PGP, ne?
Es gibt halt leider sehr wenig Leute, aber
Aufruf.
Es gibt halt genau die Möglichkeit, seine E-Mails wirklich leicht und ja, komfortabel schnell zu verschlüsseln. Da gibt es halt unten rechts so zwei kleine Buttons, einmal zum Unterschreiben der E-Mail und direkt zum Verschlüsseln der E-Mail.
Das Problem ist immer, dass der Kommunikationspartner das eben auch unterstützen muss, weil der muss es ja wieder entschlüsseln können.
Ja, du musst quasi einmal den Schlüssel irgendwie ausgetauscht haben.
Aber pro Partner einmal.
Genau, also du musst quasi, wenn wir uns E-Mails schreiben müssten, müssten wir unsere Schlüssel quasi einmal austauschen. Und dann.
Unser Innenminister wird uns doch demnächst allen eine Möglichkeit zur anonymen, also jedenfalls zur verschlüsselten Kommunikation eröffnen mit dem Personalausweis, mit der Krypto-Funktion.
Ich bin mal gespannt, was da kommt. Grundsätzlich finde ich, es wird Zeit. Auf der anderen Seite kann man das auch leicht verkacken.
Mit der BKA, BND-Mithörfunktion.
Genau, so. Das meine ich mit verkacken.
Genau.
Ja. Ich benutze persönlich Claws Mail. Das ist, der ist nicht so verbreitet eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob es den für Windows gibt. Ich verwende selbst Linux. Der hat ein paar hübsche Funktionen. Beispielsweise, wenn ich auf die Antwortenfunktion klicke, dann kriege ich ja ein neues Fenster, wo dann das, was in der Original-Mail stand, als Zitat schon mal eingetragen ist und ich kann was dazu schreiben. Wenn ich aber vorher, wenn ich in der Original-Mail ein Stück von dem Text markiere mit der Maus und dann Antworten drücke, dann wird nur der markierte Text zitiert und der Rest nicht mehr. Das ist zum Beispiel eine sehr schöne Funktion, die ich da sehr genieße.
Stimmt, ja.
Ist praktisch, ne? Was ich zum Beispiel auch machen kann, ist, ich kann verschiedene Ordner haben und dann kann ich für jeden Ordner zum Beispiel sagen, E-Mails, wenn ich in dem Ordner gerade bin und dann eine E-Mail schreibe, dann speichere die bitte nicht in gesendete E-Mails, sondern speichere die in diesem Ordner. Sowas kann man da zum Beispiel auch einrichten. Es hat sehr leistungsstarke Filter. Man kann alles Mögliche hin und her filtern, so wenn die E-Mail von dem kommt und ein Anhang hat und nicht älter als 3 Tage ist und was weiß ich nicht alles, dann schieb die da und da hin oder kopier die, lösch die, was auch immer. So.
Ja, ja. Sehr praktisch.
Ja, sehr praktisch, genau.
Ja, Filter hat Thunderbird auch, allerdings sind die ja relativ, mal zumindest nicht ganz so umfangreich. Also du kannst halt Alter und Größe definieren, Absender, Datum und so weiter. Also du hast schon die Möglichkeit, ein bisschen was zu filtern. Ich benutze es halt, um Mails, die von diversen Mailinglisten kommen, dann direkt in den entsprechenden Ordner einzusortieren, weil es doch sonst ein bisschen unübersichtlich wird, wenn man dann irgendwie so am Tag 200 E-Mails bekommt und nicht mehr weiß, wohin damit.
Mhm. Deswegen, verwendet ihr eigentlich diesen Gesendet-Ordner?
Ja, ich benutze den durchaus. Also ich habe halt einen IMAP-Account und da ist es ganz praktisch, wenn du halt unterwegs bist und mal irgendwas gucken musst, was du irgendwie wann wem geschickt hast, dann,
Achso, dann kannst du im Gesendet-Ordner nachgucken.
Genau.
Ja.
Und gut, du kannst natürlich auch in jedem anderen Ordner nachgucken, aber das, also von daher benutze ich ihn eigentlich schon.
Aha. Auch nicht schlecht. Also ich benutze ihn überhaupt nicht mehr, weil das Problem ist ja, wenn man E-Mails beantwortet zum Beispiel, dann ist das immer so zerpflückt. Das, was ich losgeschickt habe, ist in gesendet und das, was der andere mir wieder geantwortet hat, ist in Posteingang oder sonst wo. Das heißt, ich habe nirgendwo mal so einen Überblick, so abwechselnd, ich er, wo ich mal so nacheinander durchgehen kann, diese ganze Kommunikation. Deswegen speichere ich meine gesendeten Ordner standardmäßig auch im Eingangsordner, was natürlich den Namen so ein bisschen obsolet macht, aber...
Ja.
Ja, aber das mache ich so. Oder zum Beispiel, was mein Client zum Beispiel auch kann, das ist sehr schön, mein E-Mail-Programm kann Folgendes. Ich habe einen Ordner extra für zum Beispiel unsere Mailingliste vom Club.
Mhm.
Wenn ich jetzt in diesem Ordner stehe und dann eine neue Nachricht erzeuge, dann wird die Adresse von dieser internen Liste sofort als in der Adresszeile eingetragen. Das heißt, ich muss nicht mehr sagen, wo ich hinsenden will, sondern wenn ich in dem Ordner stehe und dann sage neue E-Mail, dann ist klar, ich will jetzt an diese Liste senden.
Ja, das sind dafür kleine Features, aber die dann entsprechend doch unterm Strich schon relativ viel Zeit sparen.
Richtig, das ist, was heißt Zeit sparen? Ist halt angenehm einfach so.
Also, dass mit den gesendeten E-Mails sozusagen zusammen mit den empfangenen E-Mails in einem Ordner abspeichern, das würde ich wahnsinnig gerne defaultmäßig machen, weil ich nämlich oft eben auch zwei Ordner dann durchsuchen muss. Ja, weil ich habe dann im Postausgang oder beziehungsweise in den gesendeten habe ich quasi selber Ordnerstruktur bei mir in Outlook drin wie bei den empfangenen. und ich sortiere die Sachen dann da auch weg, ja, weil ich sonst völlig den Überblick verliere.
Also ich würde dir nur eine Ordnerstruktur machen, die alle dann da rein, dann hast du immer geht aber nicht.
Ich weiß nicht, geht nicht so einfach.
Ja. In Outlook, ja, okay. Also das genieße ich, dass das hier so
einfach ist. Ehrlich, mein Umstieg auf die neueste Version auf 2007 war auch noch nicht so lange her und ich habe genug anderes zu tun, als dass ich mich da mit der Programmierung und den Details von Outlook auseinandersetzen könnte.
Ja, klar,
was übrigens sehr gut ist bei Outlook, ist in der Tat diese Regelgeschichte. Also da kann man auch alles Mögliche definieren. Und
da kannst du vielleicht definieren, dass die wegsortiert werden.
Ich benutze es zumindest halt insofern, als dass die E-Mails, die ich reinbekomme, automatisch schon nach Absender und Betreff vorsortiert werden. Ja, was fast immer richtig ist. Ja. Es ist ganz selten mal, dass mir irgendeiner dann antwortet, dann auf irgendeine E-Mail mit demselben Betreff, dann mit irgendwelchen privaten Sachen. Die sortiere ich dann wiederum woanders hin. Aber das ist also.
Gut, okay, das.
Also eine wirklich ein Verständnis der E-Mails kann man von dem E-Mail-Programm jetzt auch nicht wirklich erwarten.
Nee, das ist ganz klar. Wo ich gerne noch drauf kommen würde, wenn wir schon bei E-Mails sind, es gibt ja noch andere Internetprotokolle, nämlich zum Beispiel unter anderem das LDAP-Protokoll, Lightweight Directory Access Protocol oder so.
Irgend sowas,
irgendwie ja. Sowas. Es gibt eine Microsoft-Variante, sowas ähnliches. Das ist dann das Active Directory. Das ist kein LDAP, aber das ist eine Konkurrenz, wenn man so will. Was ich nett finde, ich habe zu Hause so einen LDAP-Server eingerichtet und der hat jetzt E-Mail-Adressen. Also eigentlich ein Adressbuch ist da drauf abgelegt. Und ich kann jetzt mit meinem E-Mail-Client, also mit meinem E-Mail-Programm, auf diesen Server zugreifen, um Adressbucheinträge zu finden. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, ich stelle mich oben in meine Absender, in das Feld rein, wenn ich sage, so, ich möchte jetzt an Carsten senden, dann gebe ich einfach ein, so K-A-R, drücke die Tab-Taste, die Tabulator-Taste und dann sucht er auf dem Server alle E-Mail-Adressen oder Kontakte, die K-A-R irgendwie mal drin haben. Dann ist halt Carsten Bender. Das ist halt, was weiß ich, Karin so und so, lalala. Und dann kann ich halt so hoch runterklicken oder noch ein paar mehr Buchstaben eintippen, dann kann ich das sofort auswählen. Super Sache.
Das ist ja praktisch.
Vor
ja.
allen Dingen, der größte Vorteil ist hier, ich kann das von verschiedenen Rechnern auszugreifen, habe immer dasselbe Adressbuch.
Ja, da fehlt mir auch noch so eine Lösung, einfach um mal so, wenn du mit 3-4 Rechnern unterwegs bist oder noch einem Telefon, das irgendwie mal insgesamt zu synchronisieren. Ich habe da noch nichts Vernünftiges gefunden.
Für Thunderbird gibt es was nur mit Thunderbird funktioniert. Da kannst du alle Adressen in einem bestimmten IMAP-Ordner ablegen.
Mhm.
Dann kannst du einen extra Ordner für Adressen anlegen zum Beispiel. Und dann kannst du jedes Mal auf jedem Rechner da hin und her synchronisieren mit diesem Ordner. Das geht aber nur, wenn du überall Thunderbird verwendest.
Mir fehlt es halt noch so ein bisschen mit dem Telefon, aber das ist auch ein anderes Thema. Ja,
das ist dann nochmal 3 Stufen schwieriger.
Die E-Mails auch auf deinem Telefon hast und so.
Ja, das hätte ich auch gerne noch. Ich würde gerne mein Telefon mit dem LDAP-Server synchronisieren.
Ja, zum Beispiel.
Habe ich mal versucht, bin kläglich an der Installation der entsprechenden Software gescheitert. So ganz rund ist das noch nicht.
Ja, was fehlt uns denn noch? Also ich meine, jetzt haben wir Internet und E-Mail. Uns fehlt natürlich noch eine ganze Menge, aber wie ist es denn mit... Eine Pause, genau.
Gut, dann machen wir.
Ja, ich wollte eigentlich irgendwelche Clients so im Chat und so weiter mal ansprechen, sowas wie Skype, Miranda oder ICQ. Dann spielen wir erst ein bisschen Musik oder
genau. Auch Irk oder so.
Eine halbe Stunde haben wir noch, ja, müssen wir mal ein bisschen Gas geben jetzt scheinbar.
Ja.
Oder ich schneide spätestens ja Vorproduktion oder ich schneide einfach noch ein Stück von den Add-ons raus.
Na.
Machen wir nicht, ne?
Nee, machen wir nicht.
Wir müssen unbedingt mehr Sendezeit beantragen.
Also wenn ihr das nicht hört, dann wird es geschnitten.
Ja, genau. Okay, genau, wenn sie das nicht hören können.
Genau.
Oh, Moment.
Hören ich sie muss den Nord, ja.
Entschuldigung, jetzt muss ich bei meinem CD-Player wieder außer Takt. The Black Birds wollte ich doch spielen. Und zwar mit Rock'n'Rolling. We'll be right back. Der Nordfunk ist hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Das war The Blackbirds mit Rock'n'Rolling.
Und wir haben es gerade noch rechtzeitig geschafft, irgendwie wieder auf Sendung zu gehen.
Ja, das hätte aber jetzt keiner gemerkt, zum Glück.
Ja.
So, wir haben jetzt Browser durch, wir haben E-Mail-Clients.
Ja, und wir wollten
die wichtigsten Sachen eigentlich
noch Instant Messenger machen.
Instant Messenger, Instant Chat, ja. Voice, was auch immer, die Grenzen verschwimmen, naja. Früher gab es erstmal nur Instant Messenger im Sinne von Chat-Clients. Später haben sie dann irgendwann Voice-Chat dann dazu gebaut und Video-Chat. Oder es gab welche, die als reinrassige Voice-Chats begonnen haben und dann nachher noch den Rest nachgerüstet haben.
Mhm. Fangen wir mal an. So, ganz bekannt ICQ.
ICQ, ja, der große Klassiker.
Ja, vielleicht fangen wir mal ganz, ganz vorne an, oder?
IRC, ja, der ganz, ganz, ganz große Klassiker.
Ja, genau.
Ja. Nee, es gibt ja verschiedene Protokolle, ja. Also ICQ, MSN oder AIM, AOL, Instant Messenger.
Nutzen alle ihre eigenen Sachen.
Richtig, das sind ja halt verschiedene Protokolle, deswegen braucht man auch oder brauchte man quasi, je nachdem für welches Protokoll man sich entscheidet, dann auch den entsprechenden Messenger. Dann hatte man das Problem, dass vielleicht der eine mal irgendwie, ja, AIM hat, der andere ICQ.
So, dass man der dritte dann MSN, der vierte, genau. Yahoo, Instant Messenger und schon hat man irgendwie 6 bis 7 verschiedene Chatprogramme auf seinem Rechner installiert, die dann noch alle ressourcenschonend jeweils so im Bereich von 30 bis 50 MB RAM verbrauchen. Für was eigentlich?
Zum Chatten?
Nur dafür, dass sie irgendwie geladen sind im Speicher. Ja. Und dann,
die vielen bunten Icons auf den Schaltflächen.
Ja, da gibt es natürlich von jedem Hersteller irgendwie auch den entsprechenden Client.
Inzwischen gibt es auch welche, die mehrere können.
Genau, also AOL, ICQ, das sind auch, glaube ich, so Zumindest so für die breite Masse waren das so irgendwie die ersten.
Ja.
Und
Yahoo ist dann noch eine Zeit lang später nachgezogen. MSN hat sich inzwischen insofern relativ gut verbreitet, weil die halt die abgespeckte Variante des Windows Messenger halt direkt bei Windows mit beipacken. So in der All-Inclusive-Komplettinstallation, wenn man es nicht von vornherein deaktiviert. Ja.
Nicht zu vergessen, Jabber.
Jabber ist ein Protokoll, ja.
Ja, als Protokoll, für das es dann diverse Clients gibt, aber es hat halt den Vorteil, es ist nicht von irgendeiner Firma produziert und mit Copyright belegt, sondern es ist
frei.
Frei.
Das ist frei, wie in Freiheit.
Ja, ich meine, das ist ja auch so eine Sache bei ICQ. Ich weiß nicht, ob es immer noch drin ist. Früher war in den Nutzungsbedingungen irgendwie drin, dass ICQ automatisch die Rechte an allem erworben hat, was du über ICQ geschrieben oder verschickt hast. Ja, womit man zum Beispiel nicht seinen neuen Musiktrack, den man gerade selber komponiert und geschrieben hat, darüber verschicken sollte, weil...
Ja, das ist irgendwie, also ich glaube, vor einem halben Jahr war es noch drin, aber ich habe es extra nachgeschaut. Und zwar ist es irgendwie so formuliert, dass ICQ über alles, was du darüber verschickst oder irgendwie verfasst, halt, dass das geistiges Eigentum der Firma ICQ ist.
Ah ja, ICQ ist jetzt AOL, dachte ich. Oder? Irgendwie so?
Riders ist jetzt den
Twix. Riders ist jetzt, genau.
Ja, das ist ja auch irgendwie, also ich weiß, dass ICQ ist irgendwie, diese Software wird jetzt irgendwie auch von ProSieben irgendwie vertrieben. Und dementsprechend ist es auch mit Werbung belegt. Also du kannst dir auf der ProSieben-Homepage zum Beispiel runterladen. Ja,
Werbung ist da grundsätzlich immer drauf. Also du wirst bei allen Programmen mal mehr, mal weniger mit Werbung bombardiert.
Heißt das, wenn ich so ein Programm installiere, habe ich Werbung da drin?
Richtig, genau.
Okay, bin ich nicht gewöhnt.
Die
okay.
Kannst du dann eventuell dann mit entsprechenden Hacks dann aus dem Internet dann wieder entfernen, wobei ich jetzt nicht garantieren kann, dass du dann nicht dafür irgendwie den neuen Russenbot dann auf dem Rechner hast oder so stattdessen. Also diese Hacks sind dann auch etwas mit Vorsicht zu genießen.
Jede Münze hat zwei Seiten, ne?
Ja.
Ja, also es gibt halt Clients, die haben halt keine Werbung. Vielleicht sollten wir da mal so zwei, drei erwähnen.
Ja, genau, erwähnen doch mal einen.
Ja, und zwar, also ich habe ursprünglich mal, nachdem ich halt auch irgendwie dann mal die Nase voll hatte von ICQ, weil es mich halt so mit Werbung bombardiert hat, bin ich irgendwann mal zu Miranda übergegangen. Miranda hat auch den Vorteil, dass es halt diverse Protokolle unterstützt. Also es unterstützt zum Beispiel ICQ halt, es unterstützt auch Jabber und so weiter. Ist so von der Grafik her kannst du es auch einpassen, wie es dir gefällt, was du da jetzt letztlich mit machen möchtest.
Miranda kann auch PGP-Verschlüsselung.
Also bei mir war es ehrlich gesagt eine längere Sache.
Du hast ganz schön gehackt.
Ja, ich habe es dann irgendwann zum Laufen bekommen, aber so standardmäßig ist es halt nicht vorgesehen. Es hat halt auch, es unterstützt diverse Plugins, zum Beispiel fürs Wetter oder für was weiß ich. Und halt auch PGP, aber das ist irgendwie eine größere Sache. Ich bin dann, ich hatte mal kurz Psi installiert.
Psi ist auch ganz cool, ja, das ist ein freies Programm.
Genau.
Das kann auch PGP. Miranda kann auch OTR, ne? Nur mal so ganz als Randnotiz.
Ich glaube, es gibt da ein Plugin für Miranda.
Okay, und
was
Psi
ist denn OTR?
Off the Road. Nee, off the record.
Genau, off the record.
Das ist eine Verschlüsselungstechnologie, ist anders als PGP. Du kannst einfach, wenn zwei das unterstützen, kann man einfach sagen, jetzt Verschlüsselung einschalten, klick, dann ist das verschlüsselt, Punkt. Du brauchst keine Schlüssel zu tauschen, gar nichts.
Oh, das ist nett.
Ja, also für Instant Messaging finde ich das eigentlich so die beste Lösung.
Ist perfekt, ja. Und du hast übrigens anonyme Verschlüsselung. Du hast hinterher keinen Nachweis darüber, mit wem du jetzt eigentlich gechattet hast, weil jedes Mal ein komplett zufälliger Key verwendet wird, ausgehandelt wird eigentlich. Das heißt, die Verschlüsselung ist sicher verschlüsselt, die Kommunikation ist sicher verschlüsselt und du kannst hinterher nicht nachweisen, mit wem du gesprochen hast. Du kannst auch nicht nachweisen, dass jemand was Bestimmtes gesagt hat. So. Gibt es so ein paar. Irgendwie gab es noch vier Punkte.
Ja, du kannst auch noch die Keys irgendwie verifizieren, bevor du.
Das geht dann zusätzlich, dass man dann doch nachweisen kann, wer es ist.
Also, es ist halt. Ist eigentlich, eigentlich so die beste Verschlüsselungsart. Ich bin jetzt allerdings zu Pidgin übergegangen. Weil Pidgin doch Ja, aus meiner Sicht so die besten Vorteile hat zum einen, es sieht halt irgendwie, also ich mag es halt nicht groß, bunt und blinkend, ich mag es halt irgendwie so klein, unauffällig und dezent. Mhm. Und Pidgin ist eigentlich genauso. Es funktioniert unter Windows, zumindest jetzt unter XP, extrem zuverlässig.
Unter Linux auch.
Ja, es unterstützt auch so ziemlich eigentlich jedes Protokoll. Also ich persönlich benutze halt ICQ noch und natürlich Jabber. Und habe auch noch so ein, zwei AIM und MSN-Kontakte. Und das funktioniert eigentlich alles perfekt. Die OTR-Verschlüsselung funktioniert eigentlich auch sehr gut. Und ansonsten so an Protokollen eigentlich, ja, man kann sagen, eigentlich alles. Also zumindest alles, was irgendwie so mehr als, weiß ich nicht, 1000 Leute benutzen,
wird halt unterstützt. Ist da drin. Was ich gerne noch erwähnen möchte, ist Gajim. Gajim, weiß nicht, wie man das spricht. G-A-J-I-M. Das ist ein reiner Jabber-Client, der kann nur Jabber, der kann kein ICQ und kein AOL Instant Messaging und so. Der funktioniert aber, der ist sehr einfach gestrickt, das heißt, der ist sehr übersichtlich, sehr intuitiv zu benutzen, sieht schick aus und man kann auf den Jabber-Servern ICQ-Gateways haben. Das heißt, die ICQ-Kontakte sehen dann für das Programm so aus, als wären es Jabber. Kontakte. In Wirklichkeit sind es dann zum Beispiel ICQ-Kontakte. Dasselbe gibt es für AIM und auch andere. Das muss halt serverseitig dann unterstützt werden.
Ja, der große Nachteil ist halt, dass so Sachen wie irgendwie sich Dateien hin und her schicken, das wird dann eher irgendwie zum Kampf, ja.
Das ist wahrscheinlich richtig, ja. Also allerdings, ich persönlich habe auch mittlerweile nur noch Jabber-Kontakte. Ich bin sowieso kein großer Chat-Mensch und die Kontakte, die ich habe, sind halt Jabber. Und wer mit mir kontakten möchte, kann sich auch durchaus einen Jabber-Client installieren, was soll's.
Ja, ich habe halt doch so ein paar Leute, die irgendwie ICQ-Fans sind und weil sie das irgendwo mal gesehen haben und es irgendwie bunt und schön finden.
Ja, ja.
Da ist halt irgendwie das Problem, ich weiß nicht, ob es an meinem Proxy liegt, wahrscheinlich liegt es daran, ich kann halt Dateien empfangen, aber ich kann halt keine rausschicken.
Also es ist ein Kampf, obwohl ein Client das eigentlich unterstützt.
Genau.
So, dann würde ich gerne mal weiterkommen zu Voice-Chat.
Gibt's, ja, das ist Skype. Skype, eigentlich so das,
also das Bekannte.
Skype, das Bekannteste, ja.
Da gibt es eine coole Sache, die ich ganz kurz erzählen will. Und zwar, ich habe ja in meinem kleinen Sub-Notebook auch oben so eine kleine Kamera, die auch Skype irgendwie unterstützt.
Ja.
Und naja, ich hatte mir jetzt für den Sommer zwei Palmen zugelegt und wollte die unbedingt meinem Bruder zeigen.
Ja.
Und er hat sich dann auch schnell Skype installiert. Wir haben es angeworfen und ich bin dann quasi so mit dem Rechner über meinen Balkon gelaufen und habe ihm die Palmen gezeigt. Mhm. Das ist klappt. Irgendwie so... 21. Jahrhundert live quasi so.
Und das klappt halt auch.
Das klappt halt, ja. Das funktioniert halt auch so
einfach so
sofort.
Und das haben wir in der Firma auch schon eingesetzt. Ich habe mit einem Kollegen in Italien quatschen müssen und wollte von dem irgendwelche technischen Details wissen und er hat gesagt, oh, das ist kein Problem. Zack, hat seine Webcam angemacht über Skype und hat mir dann gerade mal auf dem Video dann quasi live gezeigt, wie man das macht und dann
ja, das war nicht schlecht.
Das
nicht
war schlecht. Wirklich, auch die Qualität war okay, also
ich habe leider noch keine Kamera in meinem Notebook. Dafür ist es dann doch ein bisschen zu alt wahrscheinlich.
Ja, das ist halt, also manchmal kriegt man schon ein komisches Gefühl. Ich weiß nicht, ob ich da übermäßig paranoid bin, wenn einen halt die ganze Zeit diese Kamera anguckt.
Manche haben dann so eine Klappe, die man mechanisch davor machen kann.
Das ist die beste Lösung, aber hat's leider nicht. Und ja, deswegen, das ist halt so die Kehrseite, aber es ist irgendwie natürlich so schon...
Klebeband? Also kein durchsichtiges natürlich.
Ja, das wäre so die... winzigste Variante, ja.
Ja, das müsste eigentlich gehen.
Also meine Variante finde ich immer noch am besten. Oder wenn Pappe. Ich meine Webcam brauche, dann stecke ich sie über USB dran und wenn ich sie nicht brauche, stecke ich sie ab.
Ja, das funktioniert auch ziemlich zuverlässig.
Ja, aber das ist halt...
Also das wäre schon ein geiler Hack, wenn das jemand schaffen würde, das Ding, wenn es nicht im USB-Port drin steckt, in Betrieb zu nehmen.
Mhm.
Aber
dann...
Ja, eine kurze Sache, die
gibt's noch andere Voice-Chats, mal ganz kurz?
Also für, ich glaube, es gibt keine Clients, die halt Skype unterstützen.
Richtig,
Skype. Nee, das nicht, aber
Skype ist ein proprietäres Protokoll.
Muss
aber
ja nicht Skype sein.
Du kannst mit Yahoo, du kannst mit MSN Voice-Chat machen.
Ach, die können das?
Video-Chat machen inzwischen. Ja, das können die schon
seit
einer ganzen Zeit. Wie das bei ICQ ist, weiß ich nicht.
Ich glaube, ICQ kann es auch, aber du musst halt dann das Programm von denen benutzen. Ne? Du kannst ja nicht irgendwie einen anderen Client benutzen.
Also fortgeschritten.
Ja, das ist dann immer schwierig, wenn sobald man dann diese Multi-Messenger benutzt oder so, dann wird es immer schwierig, ob dann die Voice- und Video-Unterstützung, ob die dann wirklich noch gewährleistet ist.
Genau,
und so.
Ja.
Dann wird es ein bisschen komplex.
So, Carsten, du wolltest noch auf irgendwas hinaus jetzt gerade? Weil uns die Zeit davon fliegt.
Die Zeit fliegt uns jetzt wirklich davon. Ich denke auf große andere Massensysteme, die noch benutzt werden, brauchen wir eh nicht mehr sonst einzugehen. Was ich noch bei mir auf dem Rechner installiert habe, ist Prevoxy. Das ist im Wesentlichen ein Programm, was sich zwischen den Webbrowser und das Internet klemmt und noch so ein bisschen die Seiten säubert, indem es nämlich zum Beispiel so Referrer und solche Sachen rausputzt.
Technische Details.
Technische
Anonymisierung macht.
Es ist ein bisschen Anonymisierung, ja.
Genau, dass man weniger Spuren hinterlässt beim Surfen.
Genau, und dann gibt es noch ein anderes Programm, das dann hat ja durchaus aus einer gewissen Ecke kommt, das nennt sich Peer Guardian. Das ist ursprünglich vielleicht eher im Hinblick auf Peer-to-Peer-Netze entwickelt worden, um unliebsame IP-Ranges oder verdächtige IP-Ranges auszublenden. Aber man kann es eben auch abseits dieser ganzen Sache trotzdem verwenden, um gewisse IP-Ranges auszublenden, aus denen potenziell Malware kommt, auf denen potenziell irgendwelche Botnetze laufen. Okay. Also es ist einfach ein praktisches Tool, um zum Beispiel gewisse IP-Adressen einfach für die Kommunikation zu sperren.
So, das ist also Sicherheitsgewinn eigentlich.
Es kann ein gewisser Sicherheitsgewinn sein, es ist eine ganz nette Sache für sowas, ja.
Da gibt es übrigens noch gerade ein Add-on, was mir noch einfällt. Und zwar heißt das Foxy Proxy. Das ist auch ein Add-on für Firefox, mit dem du halt die Proxy-Fähigkeiten von Firefox so ein bisschen erweitern kannst. Ist in dem Zusammenhang auch ganz nett, das kann man sich mal.
Es ist dann praktisch, wenn man zum Beispiel mal sozusagen mit einem Mausklick zwischen ich browse über Tor und ich browse nicht über Tor unterscheiden will.
Genau, so ungefähr. Also es hat halt, muss man sich einfach mal angucken. Du kannst halt so ziemlich alles damit machen. Einfach mal reinschauen.
Ja. Anonymisierungsdienst, Prevoxy und auch Tor, ne? Das ist ein Anonymisierungsdienst.
Ja gut, Tor ist jetzt ein richtiger Anonymisierungsdienst.
Prevoxy dient so ein bisschen der zusätzlichen Anonymisierung.
Prevoxy spült halt erstmal die Referrer raus, das ist auch mal ganz nett.
Das kannst du aber auch mit einem anderen Add-on machen.
Das kann man theoretisch auch mit einem Add-on machen, richtig. Ich habe es halt dafür, weil ich eben nicht nur mit dem Firefox ins Netz gehe, sondern manchmal auch mit anderen Programmen und dann ist es auch ganz praktisch. Ja.
Naja. Es ist halt insofern praktisch, wenn du halt, wie Carsten sagst, mal irgendwie gerade nicht Firefox auffasst und deine ganzen Plugins aktiv sind, sondern mal irgendein anderes Programm ins Netz will. Da kannst du es dann halt.
Wenn ich mich daran erinnere, früher gab es noch so ein Programm, das nannte sich Webwasher. Das haben, glaube ich, irgendwelche Siemens-Leute so nebenher mal gebastelt. Und das war auch so proxyartig und hat so die Werbung ein bisschen aus dem Netz gezogen.
Das ist aber auch schon alt, oder?
Das ist. Fällt mir jetzt gerade ein, so voller Flashback. Ich meine, was heißt alt? Sagen wir mal, es ist 10 Jahre alt. Das ist für Internetzeiten.
Uralt.
Uralt, ja.
Ja, stimmt.
Ja, wie sieht's mit der Sendezeit aus?
Wir hätten jetzt noch 6 Minuten.
6 Minuten?
Knappe 6 Minuten.
Hast du denn irgendwas an Neuigkeiten, die abseits unserer Sendung vielleicht so aus dem Club sind?
Haben wir heute ein bisschen vergessen, ist auch nicht viel da. Wir haben halt mal wieder neue Mate gekauft in rauen Mengen. Der Philipp hat einen Vortrag bei Newses gehalten. Ne? Ich habe das am Rande eigentlich nur mitgekriegt.
Ja, hatten wir das letztes Mal schon erwähnt?
Ja, gut. Weiß ich gar nicht. Ich weiß es nicht mehr.
Ich habe es halt gemacht und zwar, wir haben vom Club schon letztes Jahr Kontakt zu den Users gehabt und dieses Jahr auch wieder.
Was war das für eine Veranstaltung?
Das ist quasi so, das ist ein bisschen peinlich, ich weiß gar nicht, wie die organisiert sind. Ich will da jetzt auch nichts Falsches behaupten. Haben die halt, anscheinend jährlich so eine Art Koordinierungstreffen, wo die sich halt zu gewissen Themen irgendwelche Standpunkte überlegen und Anträge für den Bundeskongress und so weiter. Und da geht es einfach nur ein bisschen darum, vielleicht so ein bisschen noch einen technischen Hintergrund darzulegen, mal so ein bisschen Feedback oder zu diversen Themen zu geben und so weiter. Da konkret in dem Vortrag ging es halt jetzt um diese Internetsperren im Zuge der Bekämpfung von Kinderpornografie und da habe ich einen kleinen Vortrag gehalten. Ich wurde auch übrigens, was ich eine super Sache fand, eingeladen, mit nach München zu kommen auf den Bundeskongress. Das klappt wahrscheinlich zeitlich nicht, aber hat mich sehr gefreut zumindest.
Ja, Anerkennung.
Ja,
auf jeden Fall. Ja, das finde ich gut. Man sieht, wir sind nicht nur im Nordfunk aktiv, sondern auch anderswo. Dann hatten wir unsere Creative Chaos Party. Freie Musik auf die Ohren. Ich weiß gar nicht, wie der Slogan jetzt genau war. Tja, da gibt es jetzt zu berichten, die war ganz cool, gut besucht, soweit ich das mitbekommen habe. Die Veranstalter waren sehr glücklich und zufrieden, wie das alles gelaufen ist. Es gab keinen Eintritt, trotzdem sind wir nicht komplett finanziell ruiniert. Getränke waren halt nicht frei an dem Abend. Was wir festgestellt haben, ist die Musikauswahl. Das ist relativ schwierig, weil es gibt zwar ziemlich viel freie Musik, aber da muss man erstmal sortieren, was davon überhaupt gut ist, was davon spielbar ist, was man auf was man überhaupt tanzen kann und auf was nicht.
Ja, das nehmen dann einem halt bei der kommerziellen Musik die Labels so ein bisschen ab.
Ja,
das Ganze schon vorsortieren und vorkauen halt.
Ja. Genau, jetzt wissen wir mal, wofür wir die haben, ne? So im Endeffekt. Ja, das ist halt so ein bisschen problematisch, das alles einzuteilen in Genres, und das muss schluckt halt unheimlich viel Zeit scheinbar in der Vorbereitung. Ja, mehr habe ich eigentlich. Man könnte noch erwähnen, es gibt auch wieder eine Creative Chaos Party demnächst, aber ich weiß den Termin jetzt wieder gar nicht.
Demnächst.
Ich bin schlecht vorbereitet
oder so. Das wird ja bestimmt dann auch irgendwie bei uns im Netz dann.
Genau, demnächst auch in Ihrem Internet.
Genau.
Genau, was wir noch erwähnen sollten, und zwar findet am 6. Juni quasi wieder in Mainz eine kleine Demo statt. Vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung quasi so ins Leben gerufen, angestoßen, organisiert, von allen möglichen Organisationen unterstützt, unter anderem auch vom Chaos Computer Club in Mainz. Wenn ich das richtig gelesen habe, ist Treffen um 12 Uhr am Hauptbahnhof, ist auf jeden Fall nachzulesen unter mainz.freiheitstattangst.de.
Und da geht es um was diesmal?
Freiheit statt Angst.
Also immer noch gegen Vorratsdatenspeicherung und überhaupt und sowieso?
Nee, also die Themen sind da, also der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung befasst sich ja jetzt nicht nur ausschließlich mit Vorratsdatenspeicherung, auch mit allen möglichen anderen problematischen Dingen.
Ja.
Und
Bürgerrechte im Wesentlichen.
Genau.
Also wer gerne noch was von seinen Bürgerrechten haben will, ist herzlich eingeladen
zu kommen. Auf der Demo gibt's noch welche.
Genau, 6. Juni, alles nachzulesen auf mainz.freiheitstattangst.de. Werden wir wahrscheinlich auch mal beim Nordfunk irgendwie, werden wir das mal verlinken.
Ja, wenn du dran denkst.
Ich mach die Seite nicht.
Ja, nordfunk.cccmz.de ist unsere Seite. Da gibt es auch diese Sendung wieder zum Nachhören, alle anderen selbstverständlich auch.
Dann gibt es vielleicht auch eine Ankündigung, ob und wann es eine nächste Sendung geben wird. Ich weiß nicht, haben wir schon ein Thema?
Oder haben wir ein Thema vergessen?
Haben wir vergessen,
hast du ein Thema, schon mal, Philipp?
Ich habe ein Thema, aber ich weiß nicht, ob wir uns darauf geeinigt haben.
Welches wäre es denn gewesen?
Hatten wir nicht mal so über Technologie nachgedacht und die Kehrseite der Medaille quasi?
Ja, genau.
Was uns an Technik nicht so weitergebracht hat. Das finde ich im Prinzip ein sehr gutes Thema, sehr interessant. Mal schauen, ob wir das als Thema für die nächste Sendung nehmen.
Schauen wir mal. Ich denke mal,
müssen wir entscheiden.
Demnächst in unserem Internet wird es das geben. Und damit
sind wir auch fertig. Ihr müsst selber vorbeisurfen. Ein Browser eurer Wahl.
Genau.
Damit sagen wir tschüss. Im Studio waren Tanjev,
Carsten
und Philipp.
Jo, viel tschüss. Spaß noch mit der hellenischen Jugend gleich hier nach uns auf Radio Rheinwelle 92,5. So keep on moving, 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 so keep on moving
Step up to the promised land, to the bright-eyed girl, shout the golden sound.